dein spanischer Drogenhändlername wäre El Coati.
Heißt es der mit dem Großen?
Ja, so ähnlich. Das heißt der Nasenbär.
Der Nase, das ist doch geil, Alter. Du bist El Ceseo.
Was ist El Ceseo?
Lispeln.
Ach du Arschloch.
Aber El Ceseo? Habla con El Ceseo. Er spricht mit Lispeln.
Ho, 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 hier sind sie wieder, Knecht Ruprecht und der Nikolaus. Da begrüße ich meinen kleinen Türken. Musst du denn in den Sack? Warst du denn schön brav?
Warum hörst du dich an wie so ein billiger Pornodarsteller?
Ich kling eher wie so ein Kita-Pedo, weißt du, der so draußen vor,
warum jetzt
vor der Schmetterling.
So? Warum fängst du, Moruk, warum? Guck mal, gleich Schock, einfach Schock.
Guten Morgen, Basti. Ja, man muss die Leute von vornherein, guten Morgen. Guten Morgen, Ötze. Es ist fast Weihnachten, verstehst du? Ich habe alles schon dekoriert. Draußen fährt so ein übermannsgroßer Weihnachtsmann an meinem Haus immer hoch und runter. So ein bisschen wie ein türkischer Einbrecher, aber in halt roten Kleidungsstücken. Den ganzen Tag läuft Let It Snow. Und ich habe alles zu, also der Witz ist ja, dass das sogar stimmt, weil meine Frau Kolumbianerin ist und nun mal an Weihnachten bei uns also ein bisschen Ausnahmestimmung ist, weil Kolumbianer stehen total auf Weihnachten. Aha. Und ein bisschen krasser auf Weihnachten als wir. Ötze, bist du nicht, können nicht viele, die jetzt gerade hier sitzen, weißt du, ich meine, die Leute haben sich übrigens gefreut, dass wir sie persönlich angesprochen haben. Ja, ich meine dich, Thomas, Lena, Markus, Marie, Klaus, Joachim. Stefan, Daniel, alle, die uns gerade zuhören.
Ja, nur Deutsche, nee, danke, Basti.
Nur mach Deutsche.
Deine Ario-Liste.
B-Roll, weil ich kenne gar nicht so viel. Mohammed, da spricht man ungefähr 30% der arabischen Welt an. Fantastisch.
Ja.
Usus. Bora habe ich gelernt, ist ja auch ein türkischer Name. Wir haben ja einen Kollegen, der Bora heißt. Ach, der ist Bora?
Bora, ja.
Der nennt sich doch selber auf der Bühne Bora.
Ja, weil Deutsche Bora nicht sagen können.
Ach so.
Das ist ja eine Kapitulation.
Ah.
Wir kapitulieren ja eben.
So wie Joscha, dass man statt Joscha halt alle Kosa sagen.
Wer ist Joscha? Ist das der Bruder von Yoshi?
Das ist dein Nachname, du Eiermann.
Das heißt Joscha, du Fischer. Guck, das meine ich, du Fickfehler, Alter. Joscha.
Sei froh.
Also,
sei
ich froh, der uneheliche Sohn von Joschka Fischer bin, Alter. Joscha. Joscha Fischer.
Joscha Fischer. Eigentlich gibt es sogar Ähnlichkeiten. Er hatte auch eine ziemlich prominente Nase und war nicht sonderlich groß.
Ja.
Jedenfalls meine ich euch, wen können wir noch an Frauen ansprechen? Jetzt sprich noch ein paar Frauen an. Das kannst du besser. Komm, wie früher im Club.
Ey, was geht, Alter? Ey. Du hast auch gesagt, wie früher im Club. Was soll ich machen? Ey, was geht?
Ja, Frauennamen. Türkische Frauennamen.
Aber worauf willst du denn hinaus, so Psychopath, jetzt wieder?
Ich will Werbung machen für deine Show, Ötze. Mein Gott.
Ach so, du willst in die Werbeoffensive. Direkt gleich am Anfang.
Ja, also direkt am Anfang. Die Leute sollen die Folge hören, sollen sagen, ey, ich liebe die beiden Jungs so sehr, ne? Ohne die kann ich nicht leben. Ey, der Ötze, der muss besucht werden. Der kann ja nicht alleine in der Stadthalle Krefeld sitzen. Das ist ja schrecklich. Und deswegen muss ich mir jetzt zwei Karten kaufen für VIP, dein neues Programm.
Ach so, ey, das, Basti, du fängst gleich richtig. Also, wir können ja auch gleich Werbung für Game Changer machen für Basti und Biendorf.
Du bist doch verrückt. Nein, das kannst du doch nicht machen. Also, das wäre doch wirklich Schleichwerbung. Dann am Anfang der Folge, hör doch auf, vor Weihnachten.
Aber
trotzdem sollte man schon sagen, dass es natürlich ein fantastisches Weihnachtsgeschenk ist, am besten zu beiden Shows zu gehen.
Ja, also, sensationell, Basti. Hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft?
Ja, ich habe teilweise Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Das Problem ist, dass ich meiner Frau ihr Geschenk sagen musste, weil sie das sonst, sie ist über Weihnachten in ihrem Heimatland,
mhm,
und sie würde das nicht durch den Zoll kriegen.
Ja, das Kokain wieder, ja, zurückschmuggeln, ist scheiße.
Ja, ist richtig scheiße. Ich habe mir zwei schöne, dicke Pakete Kokain gekauft. Nein, aber das gehört zu den Dingen, die am Zoll rausgefischt werden, was ich ihr schenke. Und dann würde sie da Stress kriegen und deswegen muss ich ihr halt sagen, was ich ihr schenke. Genau, ich habe ja einen
getrockneten
Kilo Gouda-Leib und ein bisschen Trockenfisch, genau, habe ich ihr mitgegeben. Alles schön eingetubbert. Ich meine, ich habe früher immer gerne diese Flughafen-Dokus gesehen. Weißt
Border
du,
wo Patrol Colombia, natürlich. Yeah, also ich gucke das immer an.
Das ist so geil, wenn dann Leute da ankommen und dann so irgendwie so angesprochen werden so, ja, wir würden sie gerne kontrollieren. Und dann die Person schon, du siehst in dem Moment, wo der Typ einfach anfängt zu schwitzen aus Poren, die er vorher nicht hatte. Der schwitzt sogar aus seinem Hut raus.
Ja, ja klar, Alter, Moduk.
Und dann, aber dann so, warum? Ja, wir wollen nur eine Standardkontrolle. Und die haben halt schon auf irgendeinem Scanner gesehen, dass der ganze Koffer rappelvoll mit Kokain ist. Und dann stehen die immer so dabei und so, ja, nee, also ich besuche meine Tante Margarita in Miami. Und dann machen die so den Koffer auf und dann ist da irgendwie, sind da so Bücher drin oder so ein Scheiß, weißt du, wo du denkst, hä, wer fährt denn mit einem Koffer voller Bücher durch die Gegend, wenn du nicht gerade Buchhändler bist? Und dann ist halt, jedes Buch besteht komplett aus Kokain.
Das ist Wahnsinn. Halt
sehr geil, wie die sich dann so rauswinden, so, nee, das, ich meine, es besteht eine Restchance, dass dir jemand was unterjubelt, aber wenn es halt der ganze Koffer ist, dann ist eher unwahrscheinlich.
Also, du musst mal überlegen, dort heißt es ja einfach 30 Jahre Gefängnis.
Ja.
Überleg mal,
also
du bist dort.
Auf jeden Fall ein paar Jahre Gefängnis.
Moduk, ja. Überleg mal, wie hart. Guck mal, du musst jetzt auch mal überlegen, so. Du bist eben Kleinkrimineller. Jemand kommt zu dir oder du bist gerade einfach in einer finanziell schwierigen Situation. Jemand kommt zu dir und sagt: Hör mal zu. Guck mal, wir machen das schon seit Jahrzehnten, diese Schmuggelgeschichte. Du nimmst diesen Koffer, du fliegst einfach von A nach B und dann hast du 10.000 Euro. Aber ich werde doch aber, dann, nein,
ganz
glaub
kurz, ich finde die Einführung mit dem, hey, wir machen das schon seit Jahrzehnten, finde ich, ist gut da oben,
ja,
da für
das
Drogenschmuggel.
Ist,
so. Ey, ja. Bruder, wir machen das schon seit Jahrzehnten. Das ist, also mittlerweile machen wir das schon so lange, das ist fast schon legal, verstehst du? Wir müssen doch dreimal
ja,
fahren.
Nee, es geht ja darum, legal. Du musst ja der Person das Gefühl geben, dass da nichts passieren wird.
Ölze, es klingt ein bisschen sehr erfahren, was du da gerade
gibst. Ja, natürlich,
also, klingt so ein bisschen,
Alter.
Als bist du ein Drogen-Overlord, der durch ganz Europa seine dreckige Ware schickt,
natürlich,
in Form von irgendwelchen,
Bro,
armen Eseln.
Bro, ich bin damit groß geworden, Alter. Und dann bist du in dem Moment, sagst du, ja, aber der und der wurde doch erwischt. Ja, weil er einen Fehler gemacht hat, weil er nicht auf uns gehört hat. Wir haben ihm gesagt, nimm diese, aber er wollte ja nicht hören. Das Problem, wenn du es so machst, wie wir es dir sagen, es passiert nichts und du hast 10.000 Dollar auf deinem Konto. Zack, Cash. Und dann denkst du dir so, geil. Und dann wirst du gefickt. Überleg mal, wie schlimm das sein muss, Digga. Eine falsche Entscheidung. Und du bist richtig gefickt. Du bist einfach weggesperrt. Das, ich glaube, das versteht man manchmal gar nicht, bin im Gefängnis. Du bist hier einfach weg. Moduk, du darfst da nicht mehr raus. Wie schlimm.
Ja, und je nach Land ist das auch unterschiedlich unangenehm. Also in Deutschland in Relation zum Beispiel zu Lateinamerika ist das, glaube ich, noch relativ entspannt. Also ich habe ja im Gefängnis gearbeitet, ist trotzdem schrecklich und es nimmt dir deine Freiheit und ist alles nicht schön. Aber in Heimatland meiner Frau heißt das halt 20 Leute in einer Zelle. Und zwar halt wirklich, also da gibt es nicht so Menschenrechte und so ein Quatsch. Das finden die alle da nicht so wichtig. Also da bist du halt einfach mit 20 Leuten in einer Zelle, mit einem Loch im Boden, das ist dein Klo.
Scheiße.
So, und das war's. Für immer eigentlich. Auf der anderen Seite gibt's aber auch, also ich habe mich ja, seit wir zusammen sind, auch viel so mit Drogentourismus, Drogenhändlern und so beschäftigt. Gibt's natürlich auch die ganz großen Drogenhändler hier, wie heißt nochmal, der Typ, den sie vor ein paar Jahren, der da durch das Kloloch entschwunden ist. El Chapo, genau, der Flo, El Chapo. Der hat halt zumindest vorher irgendwie, oder ich weiß nicht, ob jetzt, aber diese Leute sind dann halt so mächtig. Das gleiche gilt, glaube ich, auch damals, als Pablo Escobar im Gefängnis war eine Zeit lang. Die haben dann halt da ihren eigenen Koch und so, ne? Also die sind halt so mächtig und so einflussreich, dass die einfach im Hotel, also dass die im Gefängnis wohnen, wie andere im Hotel leben würden.
Ja, aber du redest ja gerade von El Chapo. Der ist ja
El Chapo.
Bro, aber der ist ja Anführer des Kartells. Oder war Anführer des Kartells. Dem sein Sohn wurde ja von der Polizei mal festgenommen.
El Chapo Junior.
Genau, soweit ich weiß. Also ich glaube, es war El Chapos Sohn. Die haben eine Razzia gemacht. Oder war das in Mexiko? Moduk, ich weiß gar nicht, ob das Mexiko war oder. Egal, nur als Beispiel, in welcher Welt die da leben oder unter welchen Umständen. Es gab eine Razzia, der Sohn wird festgenagelt, okay? Und der Kartellboss gibt einen Auftrag, Moduk, und die nehmen die ganze Stadt auseinander. Es herrscht auf einmal Bürgerkrieg. Das ganze Kartell, die führen Krieg, Alter, mit dem Militär auf offener Straße mit Hardcore-Maschinengewehren, also Maschinengewehre, die auf den Autos so, so riesen Militärdinger, Alter. Und dann wird der Sohn freigelassen. Weil das so eskaliert ist, haben die aufgegeben. Überleg mal, in welcher Welt die dort leben. Also
ja, ist auf jeden Fall ist ja auch jetzt im Heimatland meiner. Also ich weiß nicht mehr, welcher von denen.
Nee, El Chapo ist aber Mexikaner, Alter. Der ist nicht Kolumbianer.
Nee, der ist nicht Kolumbianer. Nee. Ja. Escobar war das, meinst du? Ja. Du meinst Escobar.
Escobar kenne ich ja, aber El Chapo ist vom mexikanischen Kartell, weil das kam bei Narcos Mexiko.
Aber wie wäre Grundbildung, absolute Grundbildung. Nee, aber ich habe gerade mal nachgeguckt, wenn dein spanischer Drogenhändlername wäre El Coati. El Coati.
Heißt es der mit dem Großen?
Ja, so ähnlich. Das heißt, der Nasenbär.
Der Nasenbär, das ist doch geil, Alter.
Ich hab's richtig geil, wenn das dein Gangstername wäre, so, ey, hast du warst bei El Coati? Ja, ich war 2 Tage in der Wüste, man hat mich gefesselt mit einer Mütze über dem Kopf und eines Tages kam ich in einem kleinen Zelt an und da saß er mit seiner riesigen Nase in einem riesigen Berg aus Koks und er ist El Coati, der Nasenbär.
Geil, Alter.
Ich finde, das El Coati klingt ziemlich
cool. El Coati ist cool, ja.
El Coati.
Du bist El Ceseo.
Was ist El Ceseo?
Lispeln.
Ach du Arschloch.
Aber El Ceseo, habla con El Ceseo. Er spricht mit Lispeln.
Er spricht mit Lispeln.
Kannst du immer noch kein Spanisch lernen, Alter?
I see, see, seguro.
Sie kennen nice see, Alter. Halt deine Fresse, Alter, du Fisch.
Die Community hat doch auch schon gemerkt, dass dein Türkisch nur aus ein paar Floskeln besteht. Du verstehst da auch nichts.
Mein Türkisch ist perfekt, Alter. Ich war jetzt bei Metropol FM in Berlin, aber da habe ich mich echt schwer getan. Also Interview auf Türkisch. Dann hatte ich noch so ein nochmal ein Interview mit Okan Bayülgen. Alter, das ist so der
Okan Bayülgen?
Ja, der ist
Metropol FM ist türkischer Radiosender.
Genau, in Berlin. Und da war auch zu Gast Okan Bayülgen und das ist so ein
Achso, das ist ein Typ, okay.
Super krasser Entertainer. Also der ist so auf Bro, das ist so, keine Ahnung, der Stefan Raab. Oder der Harald Schmidt.
So wie Ismail Tatlises ist?
Nee, Ibrahim Tatlises ist ein Musiker.
Ibrahim. Ah ja, okay.
Ja. Und auf jeden Fall habe ich mich da sehr schwer getan. Ich habe es gemerkt, weil er ist ja direkt aus Istanbul und sein Türkisch ist perfekt, Alter. Weißt du, und da habe ich gemerkt, wenn er mir so Fragen gestellt hat, die halt nicht so alltäglich sind, so, hey, was geht, was machst du heute, sollen wir essen gehen, weißt du, so diese Basics, sondern, wie bist du zur Comedy gekommen, was hat dich dazu bewegt, welche Emotionen, weißt du, so ein bisschen Fragen, genau, da habe ich mich echt schwer getan, Alter, mein Türkisch ist eingerostet, not so really good.
Man muss halt so weglachen, das macht meine Frau immer, wenn sie Deutsch nicht verstanden hat. Die hat über die Jahre perfektioniert, die versteht ja auch nur die Hälfte, wenn normale Deutsche reden so. Ohne, ja. Also wenn Leute so, wenn ein Nachbar rüberkommt und dann sagt so, ja, hier ist übrigens sind jetzt die Glasfaserbaumaßnahmen sind gerade und wir müssen nächste Woche Technikertermin, also der ruft sie dann an. Dann macht meine Frau das. Genau das.
Achso, weil sie es nicht verstehen. Ja gut, aber
sie hat es natürlich nicht verstanden. Die Glasfaserbaumaßnahmen, der Techniker muss nächsten Montag kommen. Ich weiß nicht, was Glasfaserausbaumaßnahmen sein sollen. Ja, aber wenn sie einfach nett lächelt, das reicht den Deutschen. Das ist völlig in Ordnung. Einfach nett lächeln.
Ja. Das ist nicht einfach. Also Sprache neu lernen im hohen Alter. Ich meine mit 74.
Ja, ja, klar. Ich meine, ich habe ja eine Pflegestelle hier für die. Im weitesten Sinne haben wir die ja. Die haben wir mit dem Lift, Treppenlift direkt aus Kolumbien hier rüber.
Also, es ist nicht einfach, Bro. Also, jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt auswandern.
Ey, pff.
Also, jetzt eine neue Sprache lernen.
Ja, du hast ja gerade Spaß drüber gemacht. Ich versuche natürlich Spanisch zu lernen. Kein Witz. Das versuche ich wirklich seit 2,5 Jahren. Nicht so intensiv, wie ich sollte. Aber wir reden öfters zu Hause Spanisch. Ich gucke die Filme mit spanischem Untertitel. Aber mir fällt es total schwer. Also wenn ich bedenke, wie einfach Englisch lernen war. Ich finde auch eine der wenigen Sachen, wo ich so moderne Eltern richtig finde. Weißt, es gibt ja immer diese modernen Eltern auf dem Spielplatz oder so. Mhm. Die dann mit ihrem Annalena, come on over. I have a nice bread for you with cucumber and sausage. Weißt du, also Eltern, die bilingual erziehen. Das könnte man albern finden. Auf der anderen Seite, ey, mit 2 oder 3 Jahren fällt es dir einfach ultra leicht, eine Sprache zu lernen. Das ist einfach ganz anders, als wenn 2 alte Männer wie wir uns hinsetzen und Japanisch lernen. Das funktioniert nicht mehr. Aber ein 3-jähriges Kind, das bilingual erzogen wird, das ist mega, weil das Kind einfach mit diesen beiden Sprachen aufwächst und die gleichbedeutend gut spricht.
Aber das ist ja kein modernes Szenario, Bro.
Ja, nee, aber das ist jetzt so bei gentrifizierten Mittelklassefamilien in Köln-Lindenthal ist das halt normal, dass die mit ihren Kindern Englisch reden.
Ja, aber bei den Kanaken war es ja auch so. Das ist bei dir oder so.
Klar, bei euch war es auch so. Aber das.
Aber Deutsch musst du mir selber lernen.
Was die Eltern, genau, Deutsch musst du dir selber lernen, weil das halt zu Hause nicht gesprochen wurde. Das ist jetzt was anderes. Ne? Ihr habt Deutsch dann halt auf der Straße gelernt.
Ja, das ist, wenn ich so zurückdenke, das ist schon hart eigentlich.
Voll.
Also wenn du überlegst, du kriegst zu Hause gar keinen Input, also deine Eltern können das gar nicht. Du musst selber, die gehen hin, melden dich im Kindergarten an und du sprichst dort, auf einmal hörst du da eine Sprache, die du nicht kennst und musst dich zurechtfinden und das komplett selber. Du kannst nicht nach Hause gehen und sagen, die hat das gesagt, was bedeutet das?
Wenn also gerade so hier der Tazim Durgun, spricht
ja
so aus.
Ey, geiler Typ.
Mama, Alter, bitte lern Deutsch, der hat ja die 1Live-Krone für Unterhaltung bekommen, weil der auch ein Buch und ein Unterhaltungsprogramm darüber gemacht hat, dass er genau in dieser Situation aufgewachsen ist, dass seine Eltern kein Deutsch sprechen und dass er ein Einwandererkind ist. Eigentlich eine ähnliche Geschichte wie bei dir auch. So, ne? Also, aber das ist halt eine Zweiteilung, die, glaube ich, super schwierig ist. So, und es hat ja auch bei der Generation deiner Eltern hat es ja auch keinen gejuckt, ob die Deutsch lernen. Also gab ja nicht im Werk gab es ja keine Deutschkurse. Also erst recht nicht im Bergwerk oder auch aber auch nicht im Stahlwerk und auch nicht bei den anderen Industriellen. Da interessierte das nicht. Wenn das oberflächlich reichte, reichte das halt.
Mhm.
Und in den 70er Jahren hat keiner gesagt, jetzt gehen wir mal hier alle in die Sprachschule, so, weißt du? Und das ist natürlich, Sprache ist immer der Türöffner und der Türschließer für alles. Und
ja, nicht mit
Menschen, die kommunizieren kann. Deswegen, da ist auch einer der wenigen Bereiche, wo ich denke, dass KI fantastisch ist. Also die neuen AirPods können ja in Amerika zumindest, Deutschland ist das irgendwie nicht freigeschaltet, per KI übersetzen. In, glaube ich, 10 Sprachen, ich weiß nicht wie viele Sprachen, aber in mehrere Sprachen. Und das ist ja der Anfang. Also in 10 Jahren, 15 Jahren, da wirst du im Ausland dir einen kleinen Knopf ins Ohr tun und vielleicht einen kleinen, so eine Art Minispeaker an deine Revers heften und dann wirst du in jeder Sprache der Welt mit Menschen verzögerungsfrei reden können.
Das ist wirklich eine der krassesten Neuerungen, die es gibt. Also das finde ich sensationell.
Das ist der Türöffner in die Welt, Sprache, immer. Ne, also kulturell, künstlerisch, in jeder Hinsicht. Wenn du mit Menschen nicht kommunizieren kannst, das klingt jetzt doof, aber da basiert ja auch jeder Science-Fiction-Film basiert darüber, Star Trek oder so. Die ganzen Star Trek-Filme setzen ja voraus, dass die Enterprise-Crew mit jedem Alien sprechen kann.
Mhm.
Und das liegt daran, dass die halt einen Computer haben auf der Enterprise, der alles autonom übersetzt. Das war in den 60er Jahren, als man es erfunden hat, also in der Serie war das natürlich totale Zukunftsmusik.
In den 80er Jahren war ich ChatGPT, Bruder.
Du warst ChatGPT für
ja,
Mama und Papa,
für
ne?
Für Mama und Papa, Digga. Dann hast du halt einen Amtbrief in die Hand gekriegt mit 8 und dann hieß es, was steht da drin? Und dann mussten wir das wirklich rausfinden.
Und das ist nicht... ganz einfach. Das ist nicht deine Verantwortung als 8-Jähriger. Da können deine Eltern aber ja auch nichts für.
Nee, überhaupt nicht.
Weil sie in
eine
Welt geworfen worden sind, in der sie das... Also,
ja,
wenn ich die Rechten immer höre, wie sie darüber abkotzen, dass die Leute so und so angeblich wären. Ey, die Situation, in der deine Eltern zum Beispiel in Deutschland waren am Anfang und so... Da kann sich niemand reinversetzen, wie das gewesen sein muss.
Bro, das ist, also ich muss echt, wenn ich so zurückdenke, ich tue ja gerade so ein paar Sachen zusammenschreiben. Also ich habe wirklich angefangen mit einem Buch, Basti. Ich habe wirklich schon, ich glaube, ja, über 40 Seiten Material, was ich gerade gesammelt habe, nur Anekdoten oder sammle gerade über gerade so die Zeit, also wie alles entstanden ist, wie ich aufgewachsen bin. Und ich musste dann wirklich ein paar Mal schlucken, weil ich ja dann wieder so reflektiert habe, so wie es früher war und was die durchgemacht haben, was das mit uns gemacht hat. Und also waren schon viele traumatische Erlebnisse. Also als Kind hast du es so nicht wahrgenommen, weil dein Umfeld ja das Gleiche erlebt hat. Aber was es so mit uns gemacht hat, schon heftig, Alter. Und was halt immer ein Mensch...
Du hast ja in anderen Folgen erzählt, wie dein Vater... sagen wir mal, wie gesetzestreu dein Vater war, weil er panische Angst hatte, irgendwie mit dem deutschen Staat in Konflikt zu kommen.
Ja, das war sowieso. Das war ja. Und das,
ja,
das war
aber das
krass,
ist ja, das ist ja eine schreckliche Situation, wenn du die ganze Zeit so eine ungreifbare Angst hast. Ne? Das ist ja einfach schrecklich.
Ja, du hast die Angst und du hast auf der anderen Seite halt auch so diese, wie soll ich das in Worte fassen, Alter? Das ist so, ja, Angst um dein Leben aber auch. Aber du wusstest auch, du bist ein Mensch zweiter Klasse. Weißt du, es war ja damals so diese Anschläge, klar, darüber brauchen wir gar nicht reden, wie hart das war mit Solingen und allem drum und dran. Aber dann hattest du halt auch so Situationen wie so beim Bayern-Spiel damals, weißt du, in den 90er Jahren, als die alle so Aldi-Tüten hochgehoben haben. Weißt du? Ja. Und so, das war immer so, du warst Türke, Aldi-Türke, weißt du, immer ein Mensch zweiter Klasse. Und das hast du immer so gemerkt. Aber du wusstest nie, warum. Das fand ich immer so krass. Diese Antwort habe ich halt nie bekommen. Warum?
Dafür gibt es auch keine Antwort. Ja. Rassismus ist die Antwort. Das ist aber die Antwort, die dir keiner geben wird.
Ja.
Also ich meine, wir haben in dem Podcast schon öfters darüber gesprochen, was falsch gemacht wurde seitens der Gesellschaft. Was meinerseits, das muss man natürlich auch sagen, was auch schwieriger war. Also Italiener, Jugos sind hier hingekommen und Türken damals. Und für die Türken war es wahrscheinlich schwieriger, auch wegen des kulturellen Hintergrunds, wegen größerer Abstände, auch wegen des religiösen Hintergrunds. Die Italiener waren Christen und so, haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber Sprache ist am Ende, also dieses Gefühl, Person zweiter Klasse zu sein, ich kann das natürlich hier als Bio-Deutscher nicht nachvollziehen. Rassismus habe ich in der Art und Weise nie erlebt. Ich wurde wegen anderer Sachen ausgeschlossen, das hat sich auch nicht cool angefühlt.
Mhm.
Aber vielleicht kann ich deswegen sogar ein bisschen dieses Gefühl des unfair Ausgeschlossenen nachvollziehen, wie sich das anfühlt. So, weißt du, wenn du gar nichts gemacht hast und gar nichts dafür kannst, du weißt nicht, warum die anderen dich nicht dabei haben wollen. Das ist ja, am Ende ist Rassismus ja, sagen wir mal, hat eine sehr große Schalt- oder Übergangsfläche zu Mobbing. Das Gleiche. Du schließt Leute aufgrund eines Merkmals oder mehrerer Merkmale von irgendwas aus, ohne dass persönlich irgendeinen richtig begründbaren Grund gibt.
Und jetzt stell dir vor, das ist nicht in einem Mikrokosmos, sondern im Makrokosmos.
Genau. Also das ist noch schlimmer.
Ja, das ist so, es umgibt dich in jeder Lebenssituation. Also nicht nur in der Schule, sondern Nachbarschaft, Beruf, Ausbildung, soziales Umfeld etc. Weißt du? Also wirklich überall. Ist schon heftig, Alter. Aber dein Spanisch, machst du das mit was machst du das denn? Also du machst dann
also ich habe erst mit Duolingo gelernt.
Mhm.
Das ist auch okay, aber dann lernt man irgendwie so nach 10 Stunden so Sachen wie No es Elefante, el es Pato. Und dann sind das so Sätze wie Nein, das ist kein Elefant, das ist eine Ente. Und denkst so, hä? Wofür soll ich, also ich weiß, es geht auch um Grammatik, aber mir ist lieber was, sagen wir mal, mit Realitätsbezug zu lernen, so, ne?
Hm.
Also, wo du wirklich das Gefühl hast, ich lerne was, was ich auch benutzen kann. Meine Frau
No Lady Boy.
Genau. No Lady Boy. Ay, es coque grande, es culo, ay, grande.
El culo dos grandes de la mente del representante del Bastian Bielendorfer, el penetrante de la Culo.
Deine Fähigkeit, jede Sprache in irgendeiner Weise zumindest fake-mäßig nachzumachen, ist wirklich beachtlich.
Ja, ich habe gerade gesagt,
dass ich einen riesigen Schwanz in den Arsch kriege. Ich habe es schon verstanden, ja. Aber das war weder grammatikalisch noch inhaltlich richtig. Aber
maximales Grandes.
Maximales Grandes. Ei. Nein, aber ich würde das gerne lernen, aber wahrscheinlich wird die KI mich überholen. Also wahrscheinlich bin ich, sagen wir mal, in 2 Jahren dann gerade so weit, dass ich ein halbwegs okayes Gespräch führen kann, dann kaufe ich mir doch die AirPods und hab's hinter mir. Also ja, das aber, ist Digga, wirklich was, wo ja. Ich glaube, dass KI wirklich mal was Geiles macht. Dass du einfach, Stell mal vor, du kannst ein Video, Beispiel, du arbeitest in irgendeiner Firma, keine Ahnung, die ist international, die arbeitet auch in China und sonst was. Und dann hast du eine Videokonferenz und alle sprechen einfach in ihrer Muttersprache. Aber es kommt bei dir in deiner Muttersprache an, simultan übersetzt.
Ja, das ist mega.
Was das für ein krasser, also Beispiel, setz mich doch mal in der Türkei jetzt aus. In der Türkei sprechen erstaunlich wenig Menschen gutes Englisch.
Ja, das stimmt.
Das haben wir ja gemerkt, als wir Leute auf der Straße angesprochen haben.
Ja, das stimmt wirklich, ja.
Ich glaube, von den 100 Leuten, zu denen du mich geschickt hast, so die ich dann auf Türkisch angelabert habe und die dann teilweise parliert haben, haben vielleicht 5 versucht, mit mir Englisch zu sprechen. Mhm.
Das
vielleicht.
Stimmt. Die jungen Leute, das heißt, können ja, nee, aber auch nicht alle. Stimmt, du hast recht.
Relativ wenig.
Ja.
Ist übrigens in Lateinamerika auch so. In Kolumbien spricht fast niemand Englisch. Gar nicht. Mhm. Auch die Eltern meiner Frau sprechen kein Englisch. Also das ist echt schwierig so. Aber der Gedanke, dass du dich einfach hinsetzt, völlig egal, ich könnte zu deiner Mama jetzt fahren und könnte mich mit der so unterhalten wie mit meiner Mama. Was für eine geile Idee, ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, wo uns Technologie mal nicht auseinanderrückt, weil wir reden ja immer Social Media, das ist ja genau das Gegenteil davon. Social Media hat ja mit Menschen sind social gar nichts zu tun. Das ist ja genau das Gegenteil, ist antisocial.
Ja.
Menschen werden bewertet, erniedrigt, ausgelacht, anonym beleidigt, gemobbt, sonst was. Das ist Social Media.
Ja.
Aber also in der Sprachtechnologie und so bin ich echt mal gespannt. Ich habe das von Apple noch nicht ausprobieren können. Aber ich sag mal, das kann ja nicht mehr lange dauern, bis das so ein omnipräsentes Produkt ist. Weißt du, wenn du jetzt einfach, du brauchst ja einfach nur. Also zum Beispiel.
5 Jahre, glaube ich. 5 bis 8 Jahre, glaube ich, wäre das richtig ausgereift.
Ja, also, guck dir mal an, was AirPods? Roboter in den letzten 5 Jahren gemacht haben. Ich habe letztens Alliteration mit Rani, haben wir uns Videos angeguckt von der Entwicklung von Laufrobotern hier, was so Boston Dynamics gemacht hat.
Ja, Boston Dynamics, und das wurde ja dann von Google aufgekauft, Boston Dynamics. Und okay. Die haben dann richtig Cash reingebuttert.
Ja, und selbst wenn, sind die jetzt gerade von den Chinesen überholt worden, weil die Chinesen haben vor 3 Wochen diesen, könnt ihr mal googeln, das ist unfassbar. Gebt mal chinesischer Roboter Bewegung ein, müsste reichen eigentlich. Das ist in den letzten 2-3 Wochen released worden. Da ist halt einfach, da kommt ein Roboter auf die Bühne in Menschenform, das will man so als schlanke Frau identifizieren, komplett mit so einem weißen Netzmuster über den Körper und der läuft halt einfach besser als ich. Also ich meine, ich laufe halt auch wie ein Stab, aber du weißt, was ich meine. Also die Bewegung ist so fließend, so gut, auch im Joggen, im Laufen, im über Gegenstände laufen, dass die Leute im Publikum gedacht haben, da wäre jemand drin. Also das Publikum hat es nicht geglaubt, bis die dem Roboter die komplette Außenhülle abgenommen haben. So, dass man gesehen hat, dass es wirklich ein Roboter ist.
Ach du Scheiße.
Und das ist halt innerhalb von 5 Jahren passiert. Vor 5 Jahren sind die Bewegungsroboter von Boston Dynamics hatten noch einen Rucksack auf dem Rücken, der so groß war wie, keine Ahnung, wie ein Kühlschrank, damit die Batterie ausreichte. Das ist wirklich krass. So. Übrigens auch wertungsfrei. Also ich finde den Gedanken, dass wir irgendwie in 5 Jahren autonome Roboter haben, die uns körperlich halt einfach mal überlegen sind, finde ich eher nicht so gut. Aber dass es möglich
ja,
ist.
Aber Bro,
ist halt
bei dir ist ja körperliche Überlegenheit, also.
Mein Toaster.
Sogar ein Dackel ist dir körperlich überlegen.
Alles, das ist richtig. Also, wenn du mich gegen meinen 4-Schlitz-Toaster antreten lässt auf 100 Meter, könnte schon die Chance sein, dass wenn er ein langes Kabel hat, dass er mich.
Lange, auf jeden Fall. Aber jetzt stell dir mal wirklich, also, ist schon crazy, Alter. Wenn du so einen Roboter hast, bist du halt der Motherfucker. Du bist der Motherfucker. Überleg mal, neben dir läuft so ein 2,40 Meter Roboter. Weißt du, so ein Halb-Terminator mit dir rum. Das ist,
ja.
Wenn mein Nachbar seine Hecke nicht schneidet, Digga, ich schick den rüber.
Genau. Naja, die Chinesen haben auch letztens den T-800 released.
Was ist der T-800?
Der T-800 ist ein Kampfroboter. Der auf der Bühne halt, und T-800 ist ja die ursprüngliche Bezeichnung vom ersten Terminator. Also Arnold im ersten Terminator hat ja die Nummer T-800.
Okay.
Also weißt du, erinnerst du dich vielleicht, es gab ja Terminator 1, Terminator 2, das waren die großen Teile. Und der Roboter, der nachher so zerfließen kann, gespielt von Robert Patrick in Terminator 2 1992, das ist der T-1000.
Also ja, so gesehen, stimmt, das die war neue T-1000, Edition. Der mit dem flüssigen Metall.
Genau, und er war der T-800, also er war im weitesten Sinne ein unterlegenes, altes Modell. Und ja, dass die Chinesen jetzt so den ersten, also inwieweit der kampfbereit ist, sei mal dahingestellt, aber in der Demo macht er halt so Karate-Moves und so. Das ist schon ein bisschen creepy, dass sie den ausgerechnet T-800 genannt haben.
Digga, die Chinesen nehmen uns komplett auseinander.
Voll.
Die Chinesen werden uns so richtig, guck mal.
Auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, wir denken immer, ich habe letztens so einen KI-Forscher über KI sprechen sehen und auch über Roboter, Jeffrey Hinton, und der meinte so, also wenn er jedes Mal, wenn er mit chinesischen politisch Verantwortlichen spricht, spricht er halt mit Leuten, die richtig Ahnung haben. Also richtig Ahnung haben. Und weil das alles Ingenieure sind. Also die meisten, die in China politische Verantwortung haben für zum Beispiel KI-Technologie, Roboterentwicklung, sind Ingenieure. Okay. Er meinte, wenn ich in den USA zu einem Senator gehe, der 80 Jahre alt ist, der aber verantwortlich ist für das Technologievolumen oder Finanzierung von Entwicklung etc., der aber irgendwie keine Ahnung hat, worum das geht, da habe ich viel größere Probleme, als wenn ich mit den Chinesen rede, die zumindest wissen, was das Thema ist. Wo die Gefahr besteht bei Superintelligenz, wo die Gefahr besteht bei Robotern. Und das stimmt. Geh mal zu einem deutschen 75-jährigen Bundestagspolitiker und red mit dem über KI. Natürlich wirst du da nicht viel hören, weil die haben keine Ahnung davon.
Ja, also wir haben keinen Kabelfernsehen.
Bei uns sind die schon hängen geblieben, Alter. Also technologisch... Aber sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Also, dass die vor allem politischen Verantwortlichen dort so ein Background haben.
Das klingt jetzt bescheuert. Also es gibt vieles, was man an der politischen Führung Chinas kritisieren kann. Aber wer dort im Politbüro sitzt, also wer, sagen wir mal, in die höheren Positionen der politischen Macht in China kommt, ist hochgebildet. Immer. Ja. Da sitzt niemand, der nicht mehrere oder einen Universitätsabschluss hat. Also das ist jetzt nicht meine Aussage, das ist die Aussage von mehreren Podcasts, die ich über KI gehört habe. Und da sagten die immer, und das waren verschiedene Wissenschaftler, die halt Regierungen in der Welt beraten und so, und die dann sagten, ey, wenn wir mit Chinesen sprechen, zum Beispiel über das Thema Gefahr einer KI, also was kann eine Super-KI auf der Welt an Schaden anrichten, dann müssen wir bei zum Beispiel amerikanischen Politikern bei null anfangen. Da müssen wir erstmal erklären, was heißt das wirklich? Was bedeutet KI? Was kann die machen? Was ist anders zwischen einer Google Search Engine und einer KI? Und die meinen, wenn wir mit Chinesen reden, die wissen es alles. Die haben, weil das da halt einfach, weil da ein anderer Anspruch an Politiker besteht. Was nicht heißt, dass das politische System nicht trotzdem total kritisch zu sehen ist. Also, sagen wir mal so, ne, das ist ja sehr nah an der Diktatur, was dort passiert. Aber trotzdem ist es zumindest in den Bereichen und ja, klar, wie du eben sagtest, die Chinesen werden uns technologisch komplett hinter sich lassen. Auch weil Trump genau da, sagen wir mal, die Kürzungsschraube angesetzt hat, wo du nie kürzen darfst, nämlich bei der Wissenschaft. Trump hat ja Milliarden von der Wissenschaft abgezogen. Und am Ende ist die Wissenschaft ja immer, sind ja immer die, die uns auf lange Sicht die Lösung anbieten. Ob es jetzt der Klimawandel ist, ob es die KI-Problematik ist oder was auch immer. Wenn du der Wissenschaft Förderungsgelder wegnimmst, beschädigst du nicht den Präsens, nicht die Jetztzeit, sondern du beschädigst die Zukunft. Und das ist was die Chinesen zum Beispiel nie tun würden.
Aber das ist ja ein generelles Problem, das haben wir in Deutschland auch. Also, wo wird in Bildung gesteckt? Weißt du, in Förderung, Wissenschaft. Ja, klar. Also klar, es gibt jetzt Kürzungen, ist eine schwere Wirtschaftslage, die wir gerade in Deutschland haben. Aber ja, Digga, die Schulen sind marode. Ja, aber guck mal,
zum Beispiel in China war Elektromobilität war vor ein paar Jahren kein Thema. Jetzt ist es der größte Markt für Elektromobilität innerhalb von 10 Jahren geworden.
Aber da musst du halt auch schauen, das wird ja hardcore staatlich subventioniert.
Ja klar, aber darüber sprachen wir ja gerade. Der Staat kümmert sich um solche Dinge.
Ja, aber in die Firmen. Die wollen einfach, dass die nach vorne preschen. Ob das jetzt gewinnbringend ist oder nicht, steht da nicht im Fokus. Es geht einfach nur darum.
Ja gut, aber dass wir in Deutschland vorne, weiterhin in Verbrennerindustrie, also dass jetzt, wer war das? Audi, VW, dass die wieder zurück teilweise oder auch Porsche in Richtung Verbrenner gehen. Und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, ja, Verbrenner ist lange noch nicht tot. Natürlich ist der Verbrenner tot, auf lange Sicht, natürlich. Weil wir haben die Ressourcen gar nicht mehr. Das Öl ist einfach weg und das können sie nicht synthetisieren oder neu holen. Dementsprechend, da wir nicht nochmal 60 Millionen Jahre warten können, bis wir wieder Öl haben, kommen wir gar nicht drum herum, eine Alternative zu suchen. Und da sind wir in Deutschland einfach wahnsinnig hinten dran. Wie wir leider in vielen Dingen hinten dran sind. Ich meine, guck mal, vor 10, 15 Jahren gab es die PISA-Studie. Ey, also unser Schulsystem ist schwierig. So, ne? Also ganz einfach, meine Schulbildung, meine ganz normale Schulbildung, was ich aus der Schule mitgenommen habe, ist so begrenzt. Und ich war schon auf der, in Anführungszeichen, höchsten Schulform und habe mal Abitur gemacht. Was habe ich denn da gelernt? Ja, ich habe eine Fremdsprache gelernt, Englisch. Ja, ich habe Latein gelernt. Kann ich mir in den Arsch schieben, wenn ich nicht Arzt oder Psychologe werden möchte? Gut, in meinem Fall hat es sich gelohnt, aber sonst brauchst du es nie. Und was habe ich sonst aus meiner Schulzeit mitgenommen? Grundrechenarten, ein bisschen Verständnis für Physik, ein bisschen Verständnis für Erdkunde. Und das war's. Der Schulplan war überhaupt nicht daran, also in meiner Zeit, und weiß nicht, wir beide sind ja zur gleichen Zeit zur Schule gegangen, war überhaupt nicht daran orientiert, was man mal braucht im Leben. Das war immer noch Bildung wie 1900, wo da vorne einer mit einem Stock steht und dir sagt so, jetzt sagen Sie das Gedicht auf. Das hat, ja, ist doch so. Also hat ja nichts. Also ich kann das, ich bin kein Lehrer im Jahr 2025. Ich glaube schon, dass Bildung ein bisschen greifbarer geworden ist, auch weil es jetzt Tablets gibt. Und Alter, wir waren schon froh, wenn da einer einen Projektor reingeschoben hat. Und dann hast du dir einen Film über irgendeinen Krieg in Marokko 1956 angeguckt und bist da rausgegangen und hast gesagt, ist mir egal. Also das haben andere Länder auf jeden Fall sehr viel besser, ob es jetzt Skandinavien ist oder so. Auch wie das Schulsystem organisiert ist. Erste bis vierte Klasse und dann höhere Klassen und so. Das ist ja in anderen Ländern auch ganz anders geregelt. Und am Ende, der Vorteil oder also ich war in einer Klasse mit über 30 Schülern damals, ne, in Gelsenkirchen. Und ein Lehrer vorne. Der hat doch größtenteils keine Ahnung gehabt, was bei den Leuten vor sich geht oder ob die das gecheckt haben oder nicht. Du brauchst eigentlich, um eine gute Schulbildung zu garantieren, musst du die Klassen viel kleiner machen, damit der Lehrer eigentlich zu jedem Tisch gehen kann. Für jeden Schüler im Kopf hat, was kann der Schüler, was kann er nicht, wo kann ich ihm helfen. Bei 30 Schülern ist es unmöglich. Du hast halt vorne Frontalunterricht, dir erzählt einer was, du bist 14 Jahre alt, du hörst eh nicht zu. Dann ist die Stunde halt vorbei so. Dann hast du drei in der Klasse, die sind die Brains. Die werden dann alle eines Tages Ärzte, Anwälte oder, ja, keine Ahnung, so. Die haben zugehört, die schreiben die Eins. Dann hast du das ganze Mittelfeld von so Leuten wie mir, die es nicht so, mir fiel es nicht so schwer, irgendwie mich halbwegs offen zu halten. Dann hast du die abgehängt sind.
Okay.
Das sind dann so 20-30%, die überhaupt nicht zuhören, die gar nichts checken. Und mit Glück das Abi schaffen oder halt nicht. Also, was ist der Sinn von Schule? Der Sinn von Schule ist, dass wir da gerne, also klingt jetzt bescheuert, aber dass wir da gerne hingehen und dass man da klüger rauskommt, als man reingeht. Und das kann ich dir über meine Schulzeit in vielerlei Hinsicht nicht sagen, so. Ich habe ganz viel Sachen gelernt, die ich direkt, auch im Studium, die ich direkt wieder vergessen habe. Direkt. Ich erinnere mich noch an die Sachen von den Lehrern oder von den Professoren in der Uni, die wirklich interessant waren, die interessant vorbereitet und interessant präsentiert waren und die mir auch für mein Leben irgendwas mitgegeben haben, so. An die ich mich noch erinnern kann. Ich hatte einen Deutschlehrer zum Beispiel, der war mega. Der konnte dir, wir hatten eine Klasse Schüler, die haben überhaupt nie ein Buch gelesen, nie. Und ich habe auch nicht viel Bücher gelesen, so. Und der konnte aber sich hinsetzen und der hat nicht gesagt, ich lese jetzt mit euch das 10.000. Mal dieses langweilige Buch, das hier im Lehrplan steht, sondern ihr sagt mir von diesen 5 Büchern, welches ihr lesen wollt. Und dann hat er sich hingesetzt und hat uns danach wirklich explizit mit uns besprochen, was in diesen Büchern vorkommt, warum das spannend oder nicht spannend ist. Und ich erinnere mich 25 Jahre später noch daran, an die Bücher. Das ist doch krass. Also
weil es dich ja auch interessiert hat.
Nee, also ich glaub, zu dem es Zeitpunkt gibt, überhaupt nicht. Aber hat es interessant gemacht.
Weißt du, ich glaube, einer der Hauptprobleme ist, dass wir, also vor allem jetzt, weil du sagst, veraltetes Schulsystem, Lerninhalte etc. Wir lernen etwas für eine Welt, die schon längst vergangen ist. Also die es gar nicht mehr gibt.
Teilweise, ja.
Also so, weil wir sind nicht up to date. Also allein nur, wenn du in die heutige Welt guckst, KI, Digitalisierung etc., aber auch, weißt du, so Faktoren wie psychische Gesundheit bei Kids, das hat sich ja auch alles geändert. Dieses normale Familienbild, es sind ja verschiedene Punkte, die da mitspielen. Weißt du, früher hat es gereicht, wenn eine Person gearbeitet hat. Jetzt arbeiten beide Eltern, meistens noch mit einem Nebenjob, um alles tragen zu können finanziell. Oder es gibt viele Kids, die alleinerziehend groß werden. Der Punkt kommt erstmal hinzu. Du hast einfach voll viel Theorie, aber nichts aus dem Leben, Alter.
Genau.
Also wenn du was auswendig lernst, dann wirst du belohnt. Weißt du, wenn sich jemand hinsetzt und der hat alles auswendig. Also Leute, die eine gute Memory haben, die werden belohnt. Aber
also das war bei uns in der Schule so, beispielsweise. Das war wirklich, wir hatten Leute, die haben alles auswendig gelernt, haben das reproduziert und das war es halt so.
Ja, aber ob du das dann auch anwenden kannst, das war dann egal. Oder ob das dann hängen bleibt, das war dann auch egal. Und ich glaube, es gibt es gibt sehr viele Menschen, das hatten wir ja mal in der Folge bezüglich der verschiedenen Intelligenzen, die es gibt. Weißt du? Der eine ist halt eher linguistisch begabt, der andere ist hat eher eine soziale Kompetenz, der hat eine krasse soziale Intelligenz, der andere hat eher eine musikalische Intelligenz, aber du hast ein Raster, du hast ein System, eine Schablone und da muss jeder durch. Und ob seine psychischen Fähigkeiten und Fertigkeiten oder halt auch sein logisches Denken etc. In diese Schablone reinpasst, nein, dann wirst du halt da durchgedrückt, durchgepresst und musst halt mitmachen. Und ich glaube, das ist für viele Leute auch sehr schlimm, weil letztendlich deine Fähigkeiten nicht als Fähigkeiten gesehen werden.
Genau.
Und du kannst sie nicht...
Also klingt jetzt doof, aber das muss man ja bei dir sagen beispielsweise. Ich mache dir ungern Komplimente, aber du bist musisch und von Bewegung, aber auch musisch. Du hast oder auch sprachlich bist du hochbegabt eigentlich. Du bist jemand, der wahnsinnig gutes Gefühl für
ich spiele das nur, Basti.
Nein. Das ist wirklich was ich anerkenne, so, wo ich wirklich sage, krass, wie gut du das kannst. Eigentlich bist du musikalisch hochbegabt, aber nie hat irgendjemand das gesehen. Weil mit Hip-Hop und auf der Straße Breakdancen juckt es halt keinen in der Schule. Und im Musikunterricht warst du bestimmt auch nicht der Erste. Weil im Musikunterricht wurde dann über die Moldau von Svetlana gesprochen oder so eine Scheiße.
Ja, oder Julie mit den Wölfen oder Biedermann und die Brandstifter.
Ja.
Also das waren alles so Sachen, mit denen konnte ich nichts anfangen.
Nö.
Weil erstmal habe ich Konzentrationsschwierigkeiten. Ich weiß nicht, kennst du den Howard Gardner? Kennst du den? Das ist so ein Psychologe oder ich glaube Sozialpädagoge. Ich weiß, oder Psychologe, eins von beiden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, er war Psychologe. Und der hat ja, es wird zwar kritisiert von vielen, aber der redet von multiplen Intelligenzen. Weißt du? Der hat das so aufgeteilt, weil wir hatten ja einmal eine Folge.
Die neuen Intelligenzen, ne?
Ja. Genau, weil wir hatten ja mal diese, wir hatten mal eine Folge, also eine der ersten, wo wir über rationale und emotionale Intelligenzen gesprochen haben. Und er hat das nochmal komplett unterteilt. Weißt du, so sprachlich, linguistisch, ich habe es jetzt gerade nochmal gegoogelt, logisch, mathematisch, musikalisch, räumlich, visuelle Intelligenz, körperlich, kinästhetische.
Ja, guck mal, hier zum Beispiel musikalisch, rhythmische Intelligenz. Das ist ja was, wo du definitiv hoch bist. Definitiv.
Ne? Ja, und genau, aber es wurde halt nie gefördert.
Genau, es wurde nie gefördert, weil so Intelligenz in der Schule nicht definiert ist. Intelligenz ist, die erzählen dir irgendwas, du betest das nach. Vielleicht, deswegen mochte ich zum Beispiel Philosophieunterricht, auch wenn es komplett sinnlos ist ein Ende irgendwie. Aber ich mochte Philosophie, weil der Lehrer uns eine Frage gestellt hat, für die es keine Antwort gab.
Ja.
Für die wir dann was erzählen sollten, was wir denken, was die Antwort ist. Und ja, das war teilweise auch ganz schön unfair. So, weil am Ende musst du natürlich ungefähr was sagen, was der Lehrer auch so empfunden hat, weil es gibt in der Philosophie oft keine definitive Antwort. Aber du hattest das Gefühl, ich kann hier irgendwas erzählen, ohne dass ich eigentlich nur reproduziere, was die Antwort ist. Was ist die Hauptstadt von so und so? Da ist die Antwort halt das. Das ist aber nur Faktenwissen. Das hat ja mit Intelligenz nichts zu tun.
Ja.
Dass ich weiß, dass die Hauptstadt von Australien Ottawa ist. Das ist ja nur, oder Canberra? Fuck. Weiß ich jetzt gar nicht. Canberra.
Ja,
so, ne?
Ja. Genau, aber darum geht's jetzt. Ja.
Versteht
ihr?
Ja. Genau, aber Canberra.
Oder Mainz ist die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz, weißt du? Also.
So, aber ja, aber das ist ja, und also dieses, ich kenne das Gardner-System auch noch, das habe ich irgendwann im Studium mal durchgenommen. Also neun Intelligenzen, ja, ihr merkt, ich gucke gerade selber drauf, weil es ist Jahre her, dass ich es gelesen habe, aber ich kann euch die mal in Folge vorlesen, du hast ja gerade schon angefangen. Sprachlich-linguistische Intelligenz, also gesprochene und geschriebene Sprache, Fähigkeit, Sprache zu lernen, einzusetzen, eine gute Beherrschung der Sprache. Vielleicht finden sich Leute von euch, die uns gerade zuhören, wieder. Mein Großvater konnte 7 oder 8 Sprachen sprechen. Krass. Mir fällt das total schwer. Also, der hat wirklich
Meine
Frau kann 5 Sprachen sprechen.
Fließend, perfekt. Auch, also sprachlich hardcore begabt.
Weißt meine Frau 4, so, was ich auch nie könnte. So.
Aber weißt du, was krass ist? Hat sich selber beigebracht.
Ja, weil sie es kann. So, aber ja. weil die Anlage, also natürlich, das heißt nicht, dass es keine Leistung war, dass sie es beigebracht hat, aber die Anlage, dass sie das kann, ist in ihr drin. Sie hat eine hohe sprachliche Intelligenz.
Genau.
Und das könnten andere Leute, zum Beispiel, ich habe das, mein Opa, ich habe das immer bewundert so. Und ich weiß noch, ich habe im Studium Spanisch geübt, also bin in den Spanischkurs gegangen. Ich hatte dafür keine Fähigkeit. Mir fiel das total schwer. Und jetzt mit meiner Frau fällt es mir auch total schwer. So,
klar, aber zum Beispiel hast du, ja, aber du hast eine trotzdem eine linguistische Kompetenz, indem du alles perfekt in Worte fassen kannst. Du kannst Geschichten schreiben, weißt du, sehr künstlerisch und sprachlich-linguistisch, was so bei dir extrem entwickelt ist. Du kannst dich hinsetzen, Digga, du hast dein erstes Buch in einer Woche geschrieben oder in ein paar Tagen. Weißt du, also
sprachlich habe ich sicherlich eine Fähigkeit, so ja. Aber die wurde aber, ja auch nicht war ja nicht interessant in der Schule. So
genau, es war in der Schule nicht interessant. Und ich, klar, jetzt wir stellen jetzt gerade die Missstände, also heben wir jetzt hervor und sagen, ja, aber guck mal hier und da. Aber da denke ich mir, Alter, das ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Weißt du, wir hatten ja...
Sollen wir einmal kurz die Intelligenzen durchgehen damit, weil ich glaube, viele Leute, so, die uns gerade zuhören, dass die sich darin wiederfinden. Klar. Also, wie du schon sagst, es gibt die musikalisch-rhythmische Intelligenz. Das betrifft halt Personen mit musikalisch-rhythmischer Intelligenz, haben ein besonderes Gefühl für Klang und Rhythmus. Also es fällt leicht, denen Lieder anzustimmen, es fällt denen leicht, Noten zu lesen etc. Ich glaube, dass du da zum Beispiel, du kannst jede Art von Rhythmus und etc. sofort wiedergeben.
Nicht. Noten doch. Lesen kann ich zum Beispiel gar Noten nicht, das fällt mir voll schwer.
Ja gut, aber du kannst auf jeden Fall, es geht ja auch nicht darum, dass du alles davon hast, aber du hast auf jeden Fall was Musikalisches in dir, definitiv. Und warte mal, das nächste ist dann logisch-mathematische Intelligenz. Fähigkeit, wissenschaftliche Fragen zu untersuchen, Probleme logisch zu analysieren, Zahlen, Raum und Zeit zu verstehen, Reinhard Remfort beispielsweise. Bildlich-räumliche Intelligenz, Strukturen großer Räume, das Erfassen enger Raumfelder. Die bildlich-räumliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend der Lebenserfahrung immer weiter aus. Diese ist zum Beispiel für Chirurgen und Architekten wichtig. Ja, klar. Wenn du als Chirurg arbeitest, musst du teilweise arbeitest du ja blind. Ne, also ja. Du siehst ja fast gar nicht, was du in der Arterie oder im Herzen
hast. Habe ich zum Beispiel gar nicht, Alter.
Habe ich auch
eine
nicht.
Räumliche Intelligenz.
Also ich meine, das haben wir bei Schlag den Star in dem Spiel mit den Hürden auf jeden Fall bewiesen, habe ich nicht.
Nee, das ist eine andere Intelligenz bei dir. Das ist die kinästhetische.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Das ist eher, weißt du, Koordination, Timing, Bewegung, Feinmotorik.
Dann gibt es die interpersonale Intelligenz, die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen, mit ihnen einfühlsam zu kommunizieren. Die intrapersonelle Intelligenz, um die eigenen Gefühle, Stimmungen, Schwächen, Motive zu verstehen. Menschen, die da hoch sind, haben ein mentales Persönlichkeitsmodell, das ihnen hilft, in verschiedenen Situationen in ihrem Leben, sagen wir mal, die richtige Position einzunehmen, um mit anderen umzugehen. Also du kannst dich auf andere Menschen einstellen, sagen wir es mal so.
Ja.
Da die naturalistische Intelligenz. Sie sind besonders sensibel für die Natur und ihre Phänomene. Menschen, die über eine ausgeprägte naturalistische Intelligenz verfügen, bringen Ordnung in die Natur, sehen unterschiedlich schnell und haben das starke Bedürfnis, einer geordneten Umwelt zu leben. Marie Kondo nehmen wir beispielsweise. Und das klingt jetzt alles erstmal sehr wissenschaftlich, aber es heißt einfach nur, und das glaube ich, dass es wirklich so ist, dass wir unterschiedliche Veranlagungen von Fähigkeiten in uns haben.
Absolut.
Und dass Schule eigentlich hingehen muss und so früh wie möglich schon in der zweiten Klasse, ersten Klasse gucken muss, was kann dieses Kind. Bei mir war zum Beispiel, ich habe mit 4 Jahren schon gesprochen wie ein 6-7-Jähriger. Also es war immer klar, Sprache kann ich. Und es war dann relativ schnell in der Schule auch klar, Mathe, Wissenschaft kann ich gar nicht. Und anstatt, dass ich dann nicht die Chance habe, das eine zu verstärken und das andere vielleicht zu schwächen, musste ich alles gleichbedeutend machen. Wenn ich hätte mir aussuchen können, wie viel will ich mit Sprache machen, wie viel will ich mit Sprache lernen, besonders Deutsch und so, hätte ich viel mehr gemacht und ich hätte viel weniger Wissenschaftszeug gemacht, von dem ich mich sowieso nicht interessiert habe. Mathe hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber so funktioniert unser Schulsystem nicht.
Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, guck mal, du weißt zum Beispiel sportlich, du bist nicht fit.
Nee.
Okay? Also, warum macht es dann Sinn, dich in einen Unterricht zu stecken, wo du einen Hochsprung machen musst? Weißt du, wenn die merken, der hat schon beim Anlauf Schwierigkeiten, Alter, der springt nur 80 Zentimeter, Warum soll ich jetzt den nochmal rennen lassen bei 1,20 Meter?
Ja, und warum soll ich das vor allen anderen machen lassen? Man könnte genau, ja Sportunterricht zum Beispiel schulplanerisch auch so machen, dass man die Kinder einteilt in ihre Fähigkeiten, und zwar über Klassen hinaus. Und dann hast du 30 Kids, die sind sportlich nicht so doll wie ich. Dann hast du 30 Kids, die sind sportlich richtig gut, und die kriegen gesondert voneinander Sportunterricht. So, dass, zum Beispiel. Also das ist ein gutes Beispiel von dir, weil für mich war Sport jede Woche die Hölle. Es war die Hölle. Ja. Du bist 12 Jahre alt, du bist fett, dich will sowieso schon keiner, dich will keiner ficken, küssen, sonst was. Ficken ist mit 12 jetzt etwas blöd, aber du weißt, was ich meine. Kein Mädchen hat Bock auf
Schwein, Alter.
Ja, nein, kein Mädchen hat
ich
Bock
weiß,
auf
was du
da
meinst,
machen wir 14, 15 raus. Egal. Kein Mädchen
ist
hat Bock auf
pervers.
Dich, du bist fett und unsportlich, scheiß drauf. Du weißt, was ich meine. Und dann musst du vor allem auch noch den Hampel-August nehmen, obwohl jeder weiß, du kannst es nicht. Ja. Ich hatte am Wochenende bei einer Show von mir noch eine alte Schulfreundin von mir zu Gast. Und wir redeten so über alte Zeiten, bla bla, wie es in der Schule war. Und auch darüber, dass zum Beispiel mein Sportlehrer noch lebt. Der ist mittlerweile fast 90. Und da meinte sie auch, Alter, wie der dich vor allen hat vorgeführt, wie der dich vor allen hat turnen lassen. So. Turnprüfung, jeder wusste, ich kann nicht turnen. Jeder wusste das. Ist ja, war ja klar, so, ich war fett. Ich war unsportlich hoch 10, ich konnte sportlich gar nichts. Und dann rate mal, wer als erster vor allen 30 Schülern seine Turnprüfung machen musste. Natürlich ich.
Ja.
Anstatt, dass man jemanden wie dich nimmt, so, weißt du, der da Bock drauf hat und dann da irgendwie drei Salti macht, dann musste ich da eine Rolle vorwärts machen vor versammelter Mannschaft, wie so ein Arschloch. Es war mega erniedrigend als 12-, 13-Jähriger. Alle Mädchen, die man toll fand, saßen da natürlich, guckten dich an, voller Mischung aus Mitleid und Abscheu. Ey, das ist erniedrigend für Kinder so. Aber das interessiert halt keinen.
Absolut. Und ich frage mich, also ich meine, ich bin Sportlehrer. Ich frage mich, was ist das Ziel, also vom Sportunterricht? Du willst, dass sich die Leute körperlich betätigen. Du willst, dass sie
Bock auf Sport kriegen.
Bock auf Sport kriegen, dann setzt doch den Lehrplan so um oder ändert den Lehrplan so, dass man zum Beispiel sagt, hey, man macht Fitness. Weißt du, ich meine, wir sind ja jetzt inzwischen so weit, dass wir wissen, was dem Körper gut tut. Also ich meine, in den 80er Jahren hat man sehr wenig Kontakt mit Sporttherapeuten, mit Coaches etc. aus dem Ausland gehabt. Aber inzwischen Internet. Bro, Pamela Reif hat ihre Workouts. Die Dinger funktionieren, ist alles free. Mach das doch. Und dann mach noch Sportarten, wo man Spaß hat. Weißt du, wo Bewegung im Fokus steht, ein Miteinander, wie zum Beispiel Brennball. Weißt du, oder Basketball.
Brennball ist Völkerball,
wo man jetzt sagt,
ne?
Ja, genau. Wo man sagt, hey, einfach miteinander ein bisschen Bewegung, ein bisschen Spaß. Aber dann geht's wieder halt auf Leistung, Leichtathletik, Weitsprung. Ja, es ist messbar und deswegen kann man Noten vergeben. Aber das sollte doch die Aufgabe des Lehrers sein, dass er sagt so, hey, im Training ergibt alles, Gewichtssteigerung ist da, Fokus, Wiederholungszahlen haben sich vermehrt. Okay, er kriegt eine 2, ist super. Weißt du? Aber
genau,
es geht ja
aber
immer
so
darum.
Funktionierte das nicht damals. Weißt du?
Genau, es muss messbar sein. 1,50 Meter springst du bist 12. Ja, aber Digga, der 12 ist und 1,50 Meter springt, oder keine Ahnung, dann gibt es halt den anderen 12-Jährigen. Der springt halt nur 1,10 Meter. Warum? Weil er einen Hardcore-Wachstumsschub bekommen hat und seine Koordination am Arsch ist. Der ist schon, verstehst du, du musst dir überlegen, also es gibt ja manche Kids, die gehen in den Sommerferien, kommen zurück, sind 8 Zentimeter größer, Alter.
Ja, klar.
Weißt du? Und jetzt musst du dir vorstellen, dieses neuromuskuläre System ist ja drauf programmiert, dass er sagt, hey, mein Oberschenkelknochen ist, keine Ahnung, 30 Zentimeter lang und auf einmal ist es 33 Zentimeter lang. Und das merkst du ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mal ein Video gesehen hast, wo sich die Leute die Beine verlängern lassen.
Doch, habe ich gesehen.
Genau, und dann siehst du ja, dass die mit Krücken rumlaufen, nicht nur aufgrund der Schmerzen, sondern halt auch, weil das neuromuskuläre System und die Muskeln sich da ja allem anpassen müssen, Alter. Also diese Koordination ist ja eine Katastrophe. Und das machen halt Schüler die ganze Zeit durch, gerade in der Zeit. Und
ja, guck mal,
so
was ich gewachsen bin. So, ne? Also ich bin der Abstand größte in meiner Familie.
Und ich kann da nicht mitreden.
Ich war mit 13, war ich, keine Ahnung, 1,50. Und mit 15 war ich 1,80 oder 1,90.
Ja, überleg mal, 30 Zentimeter.
Ja.
In 2-3 Jahren.
Ja,
überleg
klar.
Mal, was das für den Körper bedeutet. Und deswegen, und so sehe ich das aber halt auch in den ganzen anderen Intelligenzformen, die wir gerade besprochen haben. es gibt so viele talentierte Menschen. Das war ja dieser Satz, den ein Lehrer mal zu mir gesagt hat. Vielleicht wärst du der weltbeste Geigenspieler, wenn man dir mit 6 eine Geige in die Hand gegeben hat, aber man hat es nie gemacht.
Genau.
Man hat es nie ausprobiert.
Man hat es nie ausprobiert.
Und dein Talent, deswegen sei immer neugierig. Das war ja so das Motto von ihm. Aber das ist ja genau das Problem, Bro. Auf der anderen Seite ist jetzt durch Social Media, jetzt kommen halt die extrem positiven Aspekte, und auch durch die Technologie hast du ganz viele Möglichkeiten, deinem Interesse nachzugehen und was auch finanziell möglich ist, günstig ist. Weißt du, es gibt halt die jungen Leute, die kreativ sind, die geile Videos drehen. Die können dir, schreiben dir ein Szenario, Alter. Guck mal, bei uns allein nur eine Kamera zu kaufen, zu schneiden.
Ja,
damals, möglich. Das waren ja tausende Euro, Alter. Das konntest du dir nie im Leben leisten. Oder ein Instrumental zu bekommen, um zu singen. Oder einen Auftritt zu haben, dich zu präsentieren. Coaching, Sprache. Jetzt hast du ja Zugang zu allem. Das finde ich auf der einen Seite gut, aber da denke ich mir wieder, und jetzt kommen wir wieder zum Punkt zurück, warum können wir nicht in der Bildung da eingreifen? Und was noch viel schlimmer ist, Bruder, Föderalismus, ja toll, jeder Bundesstaat hat ein eigenes Bildungssystem, aber wenn du von einem Bundesland einfach, du ziehst über die Grenze 10 Kilometer weiter in ein anderes Bundesland, hast du auf einmal wieder ein ganz anderes Bildungssystem. Total. Das verstehe ich nicht. Weißt du, das verstehe ich
Föderalismus.
Nicht.
Jedes Bundesland hat seine eigene Bildungsform. Dann hast genau. du in manchen Regionen hast du sogar andere Schulformen.
Ja.
Aber das könnte man ja alles ausgleichen. Aber was man halt nicht ausgleichen kann, ist die Starrheit dieser Lehrpläne und die Starrheit des ganzen Schulsystems. Ich fände es cool, wenn man halt ganz früh gucken würde, wo liegen die Begabungen von Kindern. Das geht aber nur, indem man mehr, nicht weniger Lehrer hat. Guck mal, wir haben heute viele Lehrer, die nicht festangestellt sind, die nicht beamtet sind, müssen sich in den Sommerferien arbeitslos melden. Das ist doch absurd. Wir reden immer absurd. Darüber, bla, die Lehrer, ne, warum, die Lehrer haben es so leicht, bla bla. Auf gar keinen Fall. Ich habe riesen Respekt vor dem Job. Es ist nicht geil, vor 30 Leuten zu stehen, die keinen Bock haben, dich zu sehen. Und wenn du dich dann noch in den Sommerferien arbeitslos melden musst, damit du Arbeitslosengeld bekommst, das ist doch absurd. Plus, in anderen Ländern gibt's das ja auch, dass man halt relativ früh Eignungstests für Dinge macht, dass man guckt, wo liegen die Interessen von Kids, wo liegen die Fähigkeiten. Da hätte man bei dir schnell das Musische entdeckt, bei mir das Sprachliche, aber es hat halt einfach keinen gejuckt. Schulform ist Schulform, Schulplan ist Schulplan, das hast du alles zu machen. Verstehe ich ja auch, dass man sagt, ey, 2 Jahre Physik gehabt zu haben, macht schon Sinn, damit man versteht, wie Schwerkraft funktioniert. Aber am Ende könnte man die Energie auch sinnvoller in was anderes stecken. Und wir haben Unmengen an Leuten, die aus, und guck mal, der NC zum Beispiel, Numerus Clausus. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war es exakt so. Numerus Clausus zum Beispiel Medizin, Psychologie war 1,1, 1,2. Das heißt, wenn du diese Note im Abitur hattest, dann hast du einen Platz bekommen. Sonst musst du
warten. Aber das ist gut.
Ja, geht.
Darüber habe ich eine Nummer, Bruder. Darüber habe ich eine Nummer geschrieben in der neuen Show. Das muss so sein.
Okay.
Ja, weil das muss so sein, weil du willst nicht...
Du willst keinen Arzt haben, der 3,8 Abi
hat. Der 3 bis 4 hat, Bruder, in irgendeinem Fach. Weil du weißt du, so, wenn der dich operiert und der so, ja, bei Aufschneiden habe ich eine 1, aber beim Zunehmen eine 3 bis 4. Das willst du nicht so.
Ja,
aber ich weiß, was du meinst, Bro.
Aber warte, das Problem, das führt dazu, das habe ich so im Verwandtenkreis mitbekommen und auch im Bekanntenkreis, dass Leute, die ein sehr gutes Abitur haben, keine Ahnung, 1,2er Abi, also wirklich so zu den höchsten 5% gehören im Abi, die wollen gar nicht Arzt oder Psychologe werden. Aber weil du schon dieses krasse Abi hast, das dir diese Möglichkeit gibt, sagt dein Umfeld, zum Beispiel in dem Fall, so, ey, ja, aber du kannst jetzt Medizin studieren, so. Du kannst, das können so viele andere nicht. Studier doch Medizin, ey. Und dann studieren die Medizin, obwohl die sich nicht dafür interessieren oder obwohl es nicht ihre Leidenschaft ist oder obwohl ihre Fähigkeiten da gar nicht liegen, nur weil es die Option gibt. In anderen Ländern hast du nach dem, da finde ich zum Beispiel Amerika besser, hast du Eignungstests für die Studienfähigkeit. Ja. Du machst deinen Abschluss an der Highschool und dann gehst du aufs College und im College hast du Eignungstests. Und dann guckst du, was du studieren möchtest. Und ich weiß nicht, wie die ablaufen. Ich habe nie in den USA gelebt. Also vielleicht ist das auch scheiße organisiert. Aber der Grundgedanke, dass du da hingehst und einen Test machst, ob dieses Studienfach, das du machen willst, deinen Fähigkeiten entspricht und deinen Interessen, ist doch viel sinnvoller, als nur zu sagen, ja, wenn er 1,1 hat, der wird jetzt Arzt. So, das ist doch absurd.
Ja, absolut. Voll bei dir. voll bei dir. Ich glaube halt, auch nur weil du 1-1 hast, heißt es ja nicht, dass du ein guter Arzt bist.
Nein, überhaupt nicht.
Weißt du, also...
Also das ist nur, dass du gut im Abitur warst. Sagen wir mal ehrlich,
es gibt ja Ärzte und dann gibt's Ärzte. Mhm. Weißt du? Du gehst zu dem einen Arzt, der arbeitet dich nur noch ab und dann gibt's halt Ärzte, wo alle hingehen, weil die sagen, Alter, der ist Medizin. Der Typ, das ist sein Leben. Also...
Boah, ich war letztens bei einem Orthopäden, ne, mit meiner Frau. Unfassbar. Mhm. Unfassbar, warum? Ey. Einfach, wir kommen da rein... Du hast also erst schon mal eine Stunde gewartet. Okay, ja gut, vielleicht hohe Patientenlast. Dann kommen wir da rein. Er so, ja, was ist denn Ihr Problem? Haben wir ja alles eigentlich jetzt schon eine halbe Stunde auf dem Dokument ausgefüllt, wo man das halt ausfüllen musste, was das Problem ist, ne? Ja, okay, dann machen wir ein MRT. Ich so, wollen Sie nicht einmal anfassen, so? Also einmal gucken, ob da... Er geht zu ihr hin, fasst ihr so an die Schulter und sagt, ja, machen wir ein MRT. Ich so, okay. Wir gucken ins MRT, nächstes MRT frei in 4 Monaten. Denkst du, wofür? Und dann kriegst du eine Rechnung von dem, 400 Euro. Ich weiß, das ist ein Negativbeispiel, Digga. Nee,
Privatarzt,
Kassenpatientin. Selbst? Kassenpatientin. Deswegen 4 Monate Wartezeit. Aber, aber du denkst so, Digga, du hast aufgegeben. Du machst das hier nur noch, um hier Geld rauszupressen. Du hast dich keine 10 Sekunden mit der Patientin beschäftigt. Keine 10 Sekunden hast du dich damit beschäftigt, was meine Frau haben könnte. Du hast nicht, also ich erwarte nicht, dass der sich eine Stunde Zeit nimmt, aber einmal sagen, hier T-Shirt ausziehen, ich fühle den Rücken mal ab, ich mache ein paar Tests. Also ich war ja auch schon beim Orthopäden mit meinem Nacken und so. Der Orthopäde war Privatorthopäde, ja, also oder ich hatte eine Privatsprechstunde oder wie immer das nennen soll, aber der hat sich halt eine halbe Stunde mit meinem Nacken beschäftigt und hat dann gesagt, ja okay, wir machen das und das und das. Der Typ, keine 10 Sekunden und schreibt einfach MRT auf. Und dann sag ich, ja, aber wir kriegen erst einen Termin in 4 Monaten. Ja, dann kommen sie in 6 Monaten halt wieder. Denkst du auch so, ja, super. Und jetzt hat sie 6 Monate Schmerzen oder was? Das ist jetzt die Behandlung.
Wahnsinn. Das ist, also, diese, da gibt's, es gibt zwei Seiten. Es gibt auf der einen Seite die Ärzte, die für ihre Leistungen nicht richtig bezahlt werden. Nie gibt's. Und auf der anderen Seite gibt's den Patienten, der halt Unsummen seines Lohns an die Krankenversicherung zahlt und sich hofft, er hofft, dass er eine gute Behandlung bekommt. Die Ärzte haben ja, das hatten wir ja mal besprochen, ich weiß nicht, mit dem Punktesystem. Es gibt ja so dieses Punktesystem und wenn du halt als Kassenpatient innerhalb eines Quartals zu einem Arzt kommst, der kriegt halt eine Pauschale und dann gibt es noch weitere Optionen, die er da machen kann, gerade so Überweisung, MRT, bla bla bla. Und das war's dann. Und deswegen haben die effektiv nur ein paar Minuten Zeit. Und wenn du diese Punkte erfüllt hast in deinem Quartal, dann verdienst du nichts mehr.
Genau.
Dann kriegst du als Arzt kein Geld mehr. Das ist die Seite der Ärzte. Auf der anderen Seite hast du halt den Patient, so wie du sagst, der hat Schmerzen, der hat Probleme, der geht zum Arzt und also ich meine, man muss ja jetzt nicht Medizin studiert haben, um zu blicken, wenn der mich nicht anfasst oder mir Fragen stellt richtig und was testet, dann weiß der doch gar nicht, was ich habe. Weißt du? Also,
ja, er wartet halt erstmal die Bildgebung ab. Das kann ja auch sinnvoll sein. Aber da das, was meine Frau hat, an der Oberfläche ist, also dass man das spüren kann, man kann das fühlen mit der Hand. Und wir waren ja da, weil wir bei der Hausärztin waren. Die Hausärztin gesagt hat, ey, ich weiß ungefähr, was das ist, so und so. Aber bitte gehen Sie zum Orthopädenfacharzt. Für den Termin haben wir auch schon 2 Monate gewartet. Dann wartest du 2 Monate, um 10 Sekunden mit diesem Mann zu haben. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch einfach nicht sein.
Ich war bei einem Arzt, ich weiß, eine Ärztin war das, vor 1,5 Jahren, 2 Jahren. Und ich komme rein, ich huste und voll kaputt, also richtig zerfetzt. Ja, geht gerade eine Grippe rum. Machen Sie das und das, also so Hausmannsrezepte. Da habe ich zu ihr gesagt, die hat mich nicht mal abgehört. Dann habe ich zu ihr gesagt, wenn ich tief ausatme, kommt der und der Ton. Aber das ist gerade, ich so, hören Sie doch mal. Dann hört sie ab und sagt, das klingt jetzt eher nach einer Bronchitis. Und dann ja. Antibiotikum bekommen. Und da denke ich mir halt so, Alter, Ich bin auch kein Fan von Antibiotika. Ich mag das überhaupt nicht. Gott sei Dank, ich habe es jetzt auch sehr, sehr lange nicht genommen. Aber
ja, kann doch nicht sein, dass du da hinkommst
mit dem Hut.
Wo sind wir?
Alter.
Bei Dr. House oder was?
Ja.
Also kann doch nicht sein, dass wir da hinkommen und dann sitzt du da wie so ein Arschloch für Stunden, wartest tagelang auf den Termin, bist total krank und dann sagt jemand, ich höre sie nicht mal ab. Ja, wofür?
Aber,
also, das ist doch absurd. Du gehst doch auch nicht in eine Werkstatt mit deinem Auto und dann sagt der Werkstatttyp,
Motor wechseln.
Da muss Motor gewechselt werden. Ja, aber sie haben das Auto noch gar nicht aufgemacht. Ja, aber ist im Moment so, müssen alle Motoren gewechselt werden.
Ja,
da würdest du doch sofort rauslaufen und sagen, fick dich, auf gar keinen Fall fasst du mein Auto an.
Aber bei unserem eigenen
Körper juckt es keinen. Ja, genau, du bist drauf angewiesen. Weil aber da ist unser Gesundheitssystem auch eine dermaßen Scheiße, besonders bei Kassenpatienten. Die Wartezeiten.
Ja.
Und du musst, also ich bin ja schon froh, dass es mittlerweile sowas wie Yameda und so gibt, wo du halt nachgucken kannst, wie gut ein Arzt bewertet ist. Bei dem war es jetzt so, wir haben erst im Nachhinein gesehen, dass der sehr schlecht bewertet ist, weil er das offensichtlich immer so macht.
Ja, aber wie schnell kriegst du einen Termin bei einem Facharzt, Alter? Ich hab wirklich, guck mal, für meinen Zahnarzt fahre ich nach Heilbronn. Ich habe jetzt inzwischen auch einen hier in der Gegend gefunden, einen richtig guten Zahnarzt. Und mein Orthopäde ist in Mannheim. Überleg
100
mal.
100 Kilometer,
also,
oder?
Ja, wenn irgendwas ist, ich fahre eine Stunde zum Orthopäden, um mich in Mannheim behandeln zu lassen und gucken zu lassen. Und ich habe hier eine tolle Praxis, aber das ist halt eine Privat. Ich bin ja auch Kassenpatient. Es ist privat. Das ist die Frau Dr. Atrasch hier. Die macht auch Chiropraktik und Osteopathie. Aber Digga, die Kasse zahlt das nicht. Die sagt, hey, wir haben unsere Osteopathie-Partner hier. Da müssen Sie zu einem dieser Praxen gehen. Weil die gehört nicht zu unseren Partnern. Und ich gehe zu ihr, Digga. Ich hatte jahrelang Schulterschmerzen. Wirklich Orthopädie und bla bla und Behandlung und dies und MRTs gemacht. Ich mache eine Behandlung und ich habe einfach fast ein Jahr Ruhe. Nichts mehr. Weißt du? Es tut dann noch ein paar Tage weh und dann ist diese Entzündung.
Ja, und du zahlst es selber dann, ne?
Genau, ich zahle es selber. Die Kasse beteiligt sich nicht dran. Aber ich denke mir so, scheiß drauf. Fuck it. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, warum macht ihr das nicht, Alter? Weil es ist ja kein Hokuspokus, was die machen. Das sind ja Ärzte, die hatten einen Doktortitel. Weißt du, ihr Vater auch. Also es ist eine Gemeinschaftspraxis. Die haben Ärztetitel, die haben Medizin studiert. Aber diese Positionen erkennt ihr nicht an. Aber wenn es auch dem Patienten hilft, dann wieder, und jetzt kommt wieder, wir wollen etwas Greifbares. Und dann nehmen sie halt die Position MRT. Das kann ich greifen. Ein MRT kostet ein paar hundert Euro.
Ja,
vielleicht
klar.
Das Fünffache von dem mit den Medikamenten, die du dann noch verschreibst und noch Physiotherapie noch zusätzlich. Und das ist eine Sitzung und du weißt, der Patient sagt, ey, es tut mir gut, danach habe ich Ruhe, ja, dann lass es doch machen.
Und ja, dann heißt aber so es wieder, funktioniert unser System wieder nicht. Ne?
Ja, das ist echt komisch, Mann.
Also ich bin ganz froh, dass ich privat versichert bin. Ich hatte immer das Gefühl, klar bin ich die Milchkuh für jeden Arzt, weil sobald ich komme, wissen die, ey, wir können hier mehr abrechnen. Sexy. Ja. Ich kriege natürlich auch immer einen Termin direkt. So geil, ne? Wenn du da anrufst, ja, oh, ist alles gerade, ist ganz schwierig. Ja, ich bin privat. Ah, ist gerade was frei geworden. Ah, cool.
Ja, ja. Das ist so hart, Alter.
Das ist wirklich, das alles komplett kaputt im System, so. Wo ich so denke, das kann nicht sein. Und dass solche Ärzte wie der ist irgendwie 60, der macht das seit 30 Jahren, da muss mal einer hingehen. Also eigentlich, ich wüsste nicht, wo ich mich jetzt melden sollte, um mich zu beschweren, außer vielleicht eine Google-Rezension. Aber eigentlich müsste man den bei der Ärztekammer oder so melden, weil der Typ einfach nichts macht. Gar nichts. So.
Ja.
Und
ja, aber Bro, ich sag ja, also, das ist nicht cool. Also gerade auch so, ich meine, hey, ihr geht ja nicht dorthin. Ich meine, deine Frau ist jetzt nicht Hypochonder und sagt, ich hab was, sondern die hat halt Schmerzen.
Genau.
Und gerade, also wenn du echt überlegst, Alter, 4 Monate MRT-Termin. 4 Monate, Digga.
Stell dir das mal bei Krebsdiagnosen vor.
Ja.
Also
ja,
wenn
gut,
du,
das ist,
es
da
gibt
ja
diese,
ein Eil,
da gibt's, ja, die, ja gut, aber auch nur, wenn der Mediziner entdeckt hat, dass es eilig ist.
Ja, stimmt.
Klar, wenn du eine Beule, keine Ahnung, hast eine Beule am Rücken oder so und die wissen nicht, was es ist, dann kriegst du einen Eiltermin. Aber wenn du nur Rückenschmerzen hast, meine Mom ist am Ende diagnostiziert worden, weil sie Rückenschmerzen hatte, weil die Metastasen schon im Rücken waren. Da hat keiner, die war privat, weil die Lehrerin war, die sind ja alle Beamte, dann also privat. Ja, ja. Aber da war es auch so, da ist nicht von der Lunge untersucht worden oder so, sondern man hat am Ende entdeckt, dass der Rücken beschädigt ist, weil da schon Metastasen saßen, weil sie Rückenschmerzen hatte. Die war bei 3 Orthopäden, bis ein Orthopäde gesagt hat, da müssen wir mal gucken. So. Und dann war halt lange zu spät. Und die hatte schon die Vorteilsbehandlung so mit schneller MRT und so. Aber das ist alles, es ist ätzend. Es ist ätzend. Also, ich denke, die meisten, die uns zuhören, können sich damit connecten wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, das hat ja jeder, dieses Problem. Jeder kennt das. Die versuchen ja immer, weißt du, neue Erfindungen, das Hausarztprogramm. Weißt du, bevor du zum Facharzt gehst, musst du zum Hausarzt, der muss es absegnen. Und das hängt halt damit zusammen, weil manche mehrmals bei verschiedenen Fachärzten Termine machen. Weißt du? Die sind einfach zu 3 verschiedenen Orthopäden gegangen. Und jetzt wollen die halt so das Controlling über den Hausarzt. Aber da denke ich mir auch, Digga, so, Alter, wir leben in einer technologischen Hochzeit. Weißt du? Du hast doch die Möglichkeit, Systeme zu entwickeln. Weißt du? Über das Verhalten des Patienten und dem dann sagen, schauen Sie mal, Sie können nicht zu 3 Orthopäden, aber jetzt muss ich, wenn ich zum Orthopäden will, zum Hausarzt. Aber wenn der andere zum Hausarzt will, heißt es, nee, ist kein Termin frei, weil wir sind überfüllt. Ja, natürlich, weil 20 Leute, die zum Facharzt wollen, müssen jetzt zum Hausarzt, damit der Hausarzt sagt, okay, hier ist eine Überweisung zum Facharzt.
Richtig. Und dann,
aber der andere,
dann hat der Hausarzt schon all seine Kassenpatienten abgearbeitet und seine Kassenpatienten so gesehen, seine Kassenplätze bedient.
Ich habe ja, also ein Freund von mir ist ja Zahnarzt, Alter, der hat mir mal eine Story erzählt. Die mussten so Ausbildung machen von den Zahnarzthelferinnen und ich kenne das ja wirklich. Die kriegen ja 100 Milliarden Bestimmungen, Alter. Dann stand, ich weiß gar nicht, ob das durchgesetzt worden ist, also du musstest auf dem Lehrgang, guck mal, diese Instrumente, die benutzt werden, zum Beispiel bei einer zahnärztlichen Behandlung, die werden ja dann nach der Behandlung, im Raum gibt es immer so eine kleine Wanne mit so einer speziellen Lösung, wo die dann direkt danach reingeworfen werden. Und es sammelt sich dann an, dann hast du am Ende da 50 Instrumente nach 10 Behandlungen und dann trägt man das in den Desinfektionsraum. Da werden die Dinge ausgespült, kommen in so ein Oklaven heißt das, glaube ich, nochmal, so ein Gerät, wo das auf 250 Grad und dann werden die steril verpackt. Und jetzt mussten die eine Ausbildung machen oder eine Mitarbeiterin musste geschult werden, dass während die eine Patientin diese Kiste rüberträgt, die eine Mitarbeiterin, die Helferin, musste eine andere im Flur stehen und dann zu dem Patienten sagen, stopp, Sie müssen kurz stehen bleiben. Also sowas stand im Raum, solche Bestimmungen. Als ob die auf der Fußgängerzone dieses Ding rumtragen, weißt du?
Mm-mm.
Und mit solcher Scheiße müssen sich aber Ärzte halt auch rumschlagen. Die kriegen immer wieder neue Bestimmungen, neue Kacke. Die werden auch, du musst mal überlegen, Alter, du studierst 15, 16 Jahre, wirst nicht richtig bezahlt oder kriegst halt, klar, in unseren Augen, okay, die verdienen gutes Geld, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Ländern und auch viele Ärzte wandern ja aus. Die gehen ins Ausland und die nehmen die mit Handkuss. Weißt du,
ja,
und
klar,
wir zahlen
natürlich.
Ja, und wir zahlen ja mit, also die Menschen werden ja in Deutschland ausgebildet, weißt du, mit unseren Ressourcen, alles was wir machen, aber wir bieten denen so ein schlechtes Umfeld, dass die dann
dass
auch irgendwann
sagen,
dass
sie keinen Bock haben, hier zu bleiben, klar.
Fuck you, ich gehe nach England, Alter. Oder fuck you, ich gehe nach Dubai und dann nehmen die mich mit Handkuss, kriegen eine Praxis eingerichtet und alles gut. Und es werden ja immer mehr Krankenhäuser geschlossen, zum Beispiel jetzt, wo meine Schwester wohnt, in Bad Urach, da war auch ein kleines Krankenhaus, das wurde jetzt geschlossen und alles zentralisiert, die müssen jetzt immer nach Reutlingen fahren. Und ihr Schwiegerpapa, Alter, die müssen eine halbe Stunde ins Krankenhaus fahren immer jetzt.
Ja.
Und früher war das halt einfach 8 Minuten, 5 Minuten von denen entfernt. Und das sind alles so Sachen, wo du sagst, hey, die Beiträge werden immer höher. Aber da denke ich mir doch, Basti, irgendjemand wirtschaftet doch falsch.
Auf jeden Fall wird da falsch. Also
weißt du?
Das Problem ist, dass wir es nicht überblicken und dass es ja um Milliardenbeträge geht. Aber es heißt dann immer, die Krankenkassen haben Milliardengewinne gemacht. Trotzdem steigt mein Beitrag jedes Jahr. Jedes Jahr. So, obwohl die offensichtlich Gewinne machen. Also, und ich habe auch noch nie was zurückbekommen.
Ja, jetzt inzwischen wieder Minus. Aber da denke ich mir immer, ja, Digga, aber da muss doch irgendjemand die Verantwortung übernehmen, Alter. Du kannst doch nicht, weißt du, man kann doch nicht immer irgendwas leiten, das Cash geht weg, dann kommt es wieder da, dann ist wieder Minus, dann ist wieder Plus.
Und der Witz ist, das darf man übrigens nicht vergessen, wir haben noch eins der besten Gesundheitssysteme der Welt.
Ja, also natürlich,
nur um das mal in Relation zu setzen. Ne? Also, keine Ahnung, in Kolumbien, Beispiel, weil ich das mitbekommen habe, wenn du da krank bist und hast kein Geld, stirbst du halt. Interessiert keinen. Du gehst in die Notaufnahme und sagst, ja, pff, ist mir egal, stirb.
Ja. Ja, absolut. Ey, ne? Und darüber brauchen wir nicht reden.
USA, also, etc. Ja, also das
im Vergleich haben wir trotzdem ein Megasystem. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man ja trotzdem so eine gewisse Kritik äußern.
Ja, voll. Man darf sagen, nur weil es woanders noch schlimmer ist, darf man trotzdem sagen, dass es hier auf jeden Fall nicht gut ist. Und dass es schlechter wird, das kann man sagen.
Ja.
Es wird immer schlechter. Es wird für die Hausärzte immer schlechter. Genau wie du eben sagtest, dieses Kasperle-System, dass man immer eine Überweisung braucht. Deswegen sind die Hausärzte überfordert, weil die halt ständig Überweisungen für allen Scheiß ausfüllen müssen. Das ist alles nicht durchdacht. Und plus, dass du die faulen Äpfel, wie diesen Orthopäden, den ich da letztens erlebt habe, auch nicht aussortierst. Da müsste einfach einer hingehen und sagen, Alter, mach einen anderen Job, werd Schuster oder so, kümmere dich nicht um Menschen.
Und noch ein ganz wichtiger Punkt, die Privatisierung der Krankenhäuser. Oder ich weiß nicht, ob das Privatisierung ist, sondern eher, dass das gewinnbringende Institutionen geworden sind. Und wenn du halt da gab es sehr viele Dokus, dass die, wo die auch mit versteckter Kamera, weißt du, wo Oberärzte gefilmt worden sind, die halt einfach eine Richtlinie haben, wo es heißt, ey, du musst diesen Monat 10 Blinddarmoperationen haben und wenn du das halt nicht schaffst, dann bist du halt weg. Dann holen wir uns einfach einen neuen Oberarzt. Weißt du?
Bringe die Blinddärme zu mir. Blinddärme.
Weißt du, das ist ja so ein Teufelskreis, Digga. Du nimmst Positionen an, die eigentlich gar keine Positionen sind, weil du musst dein Soll erfüllen. Auf der anderen Seite hast du andere Leute, die eigentlich ins Krankenhaus müssen, keine Plätze finden oder es wird halt teurer. Da war auch mal eine geile Folge bei der Anstalt, dass je länger du im Krankenhaus bleibst, desto mehr Geld bekommt das Krankenhaus von dir, von der Kasse.
Ja, klar.
Also das ist so eine
oder halt unnötige Behandlung. Ne? Also das ist jetzt sehr privat, aber das ist halt die Wahrheit. Dass meine Mama an Krebs gestorben ist, wissen alle. Meine Mutter war lange im Krankenhaus und hatte halt schon Metastasen im ganzen Körper, auch im Gehirn. Und es war klar, das ist nicht mehr aufzuhalten. Das wird nicht mehr gut. Das war eindeutig. Jeder Arzt hätte das gesagt. Und es war auch zu sehen, dass man meine Mutter nicht mehr retten konnte. Und so 2 Wochen, bevor sie dann ins Hospiz gegangen ist, war sie noch auf einer Palliativstation und ich habe mich mit der Ärztin überhaupt nicht gut verstanden. Und dann kriegte ich irgendwann mit, meine Mutter wird jetzt bestrahlt am Kopf. Und dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, warum? Meine Mutter ist todkrank. Warum sollten wir der jetzt noch Strahlenbelastung geben? Also im Sinne von Strahlenbelastung, weil das ist halt, wenn du das Gehirn bestrahlst, hat das massive Auswirkungen. Du zerstörst ja nicht nur den Tumor oder die Metastase, sondern du zerstörst auch Teile des Gehirns. Meine Mutter hat angefangen zu halluzinieren und so eine Scheiße, also richtig schlimm.
Oh, Scheiße,
und dann meint die Ärztin, ja, ihre Mutter hat dem zugestimmt. Ich sag, meine Mutter denkt gerade, sie wäre 8 Jahre alt. Meine Mutter ist, wenn sie mal länger als 10 Sekunden in ihrem Zimmer bleiben, nicht zurechnungsfähig, gar nicht.
Nicht dein Ernst jetzt, oder?
Ja, ist wirklich passiert. Ganz schlimm. Und ich bin mit der Frau so aneinander geraten und habe halt gesagt, auf gar keinen Fall wird meine Mutter noch eine einzige Bestrahlung bekommen hier. Niemals. Und jede Bestrahlung sind halt auch wieder ein paar 100 Euro fürs Krankenhaus. Das heißt nicht, dass das, also sonst ist sie gut versorgt worden. Danach Hospiz war fantastisch. Man hat sich toll um meine Mutter gekümmert. Das ist kein Vorwurf an die Menschen, auch nicht an die Krankenschwestern und so. Aber diese Ärztin zum Beispiel, keine Ahnung, was ihr Antrieb war, aber die wollte noch das Maximum rauspressen. Und das war für mich und für meine Familie als Angehörige unvorstellbar schlimm. Oh, weil meine Mutter hat nur gelitten, man konnte ihr überhaupt nicht mehr helfen.
Krass, Alter.
Und es war eindeutig, dass diese Bestrahlung nichts mehr bringen wird. Da meinte sie, ja, vielleicht lebt ihre Mutter noch 3 Wochen länger. Ich sag so, ja, und dann? Also haben Sie meine Mutter mal gesehen? Glauben Sie, das wäre im Sinne meiner Mutter so noch zu leben? Das ist doch totaler Schwachsinn.
Hatten wir in der Türkei auch genau diesen gleichen Fall, dass der noch OPs wollte und das mussten wir alles privat zahlen und ganz, ganz schlimm. In Deutschland muss ich, also ich muss auch ganz kurz erwähnen, also meine Tochter war ja letztes Jahr um die Jahreszeit im Krankenhaus wegen dieser Blutvergiftung. Unglaublich gut haben die sich um meine Tochter gekümmert. Und als ich auch mit meinem Papa im Krankenhaus war wegen dieser Krebsgeschichte, damals haben die sich unglaublich gut um meinen Papa gekümmert. Und die haben mich nicht gekannt. also es hat jetzt nichts damit zu tun, ah, das ist der Sohn oder der Vater von dem. Die haben alle unglaublich gut behandelt. Und das finde ich wiederum so krass, dass viele Stationsärzte, ja, ich rede jetzt nicht vom Chefarzt, Oberarzt oder sonst irgendwas, sondern wirklich Stationsärzte, für die sich unter welchen Bedingungen und auch die ganzen Krankenschwestern und Pflegern sich den Arsch aufreißen und alle versuchen, total, unter diesem Stress alle gut zu behandeln, Alter. Das finde ich halt wirklich krass. Also wir erwähnen das zwar immer wieder, aber also so ein Tag und ich, du weißt es ja selber, Basti, du warst ja, als deine Mama im Krankenhaus war, auch die ganze Zeit im Krankenhaus und du hast ja mal gesehen, wie die da rumrennen, Alter. Also wenn ja, die sich mal selber ein Brot geschmiert hat, aber bin voll bei dir und diese Entscheidungen kommen ja immer von oben. Weißt du, es gibt ja halt einfach die Exekutive, die das dann machen muss, was halt einfach, das heißt halt, hey, bring die dorthin und da und dann bringst du die halt dorthin, weil für dich ist das eine Position, du hinterfragst es ja nicht. Das ist ja auch eine gewisse Hierarchie, die da herrscht, weißt du? Und
aber da muss halt genauso auch Augenmaß und Menschlichkeit herrschen. Und das ist jetzt ein Ausnahmefall, das ist jetzt nicht ein Vorwurf an, also meine Mutter ist sonst gut behandelt worden, wir waren glücklich damit, es war von vornherein klar, man kann ihr nicht helfen oder man kann es nur verringern, das Leid. Aber das war so eine Situation, wo ich gedacht habe, Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, also, ja. Und das hatte auch was damit zu tun, dass man sich, also dass dieser Ärztin sich nie länger als 10 Sekunden mit meiner Mutter unterhalten hat. Deswegen, weil sie, sonst hätte sie gemerkt, dass meine Mutter gar keine Entscheidung mehr treffen kann. Mhm. Und das war halt, das war eine schlimme Erfahrung für mich und meine ganze Familie. Und das gleiche für dich in der Türkei dann auch. Also,
ja, das war geisteskrank, Alter. Wir hatten so Glück im Unglück. Weißt du, weil wir wollten Einzelzimmer und es gab's nicht mehr im Krankenhaus, in dieser privaten Klinik. Und dann waren wir in dem Doppelzimmer. Und der Mann, der neben meinem Papa lag, wurde zur OP geholt und wurde operiert. Und dann habe ich nur noch Schreie aus dem Flur gehört, Alter, als er zurückkam. Der Typ hatte solche Schmerzen nach diesem Eingriff. Geisteskrank. Wirklich. Basti, der hat 24 Stunden gewinselt, Alter.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
24 Stunden, ich war im Zimmer, ne? Ah, richtige Schmerzen. Und dann kam dieser Prof und ich musste ja immer zur Besprechung und dann sagte, ja, wir wollen bei Ihrem Vater den und den Eingriff machen. Damit diese, weil der hatte ja diese Bilirubinwerte waren sehr hoch, also der hatte dann Gelbsucht und die Gallenflüssigkeit konnte nicht abfließen, weil da halt auch Metastasen waren und das so zugedrückt haben, den Kanal. Und dann hatte ich irgendwann das Gespräch mit der Frau und dann hat die gemeint, ey, bei meinem Mann wurde dieser Eingriff gemacht. Und dann war ich so, hä, warte mal, das ist doch der gleiche Eingriff. Und dann hat er mir ja Unterlagen gegeben und der Bruder von meiner Tante ist ja hier Kardiologe. Dann habe ich gesagt, hey, komm, ich schicke das dem nochmal, der soll mal drüber schauen. Der hat gesagt, auf gar keinen Fall, Alter. Das macht gar keinen Sinn. Und dann war ich voll sauer, hab mit dem Prof geredet, hab gemeint, was bringt das? Genau der gleiche Satz wie bei dir. Ja, aber einen Monat würde er länger leben. Und dann hab ich zu ihm gesagt, ja, aber das werden ja immense Schmerzen. Und dann sagt er, keiner meiner Patienten hat Schmerzen, bei denen ich diese OP durchführe. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber was ist mit dem und dem Herren? Der liegt ja bei uns. Und dann hat er den voll, ja, der ist morphiumabhängig. Der schreit nur, weil er Morphium will. Und das fand ich so unmenschlich, Alter. Da bin ich so sauer geworden, Alter. Aber wie gesagt, es gibt halt Scharlatane und es gibt richtig, richtig tolle Menschen, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen.
Damit und das ist der überwiegende Teil der Menschen.
Also der überwiegende Teil. Aber es zerstört natürlich dein Glauben an die Menschheit, wenn du in dieser schlimmen Zeit so einem Menschen begegnest. Total. Dann verlierst du halt den Glauben an die Menschheit. Weil so einen Moment hast du ja nicht alle 14 Tage. Dann hast du einmal in deinem Leben, dass du einen deine Eltern verlierst, weißt du?
Ich glaube, also, dass ganz viele, die uns gerade zuhören, diese Geschichten 1:1 nacherzählen können, die gleichen Sachen erlebt haben, so, weißt du? Ob es jetzt in der Türkei oder in Deutschland ist, dass sie in einer schwierigen Situation mit einem Angehörigen oder so auf jemanden getroffen sind, der noch so das, besonders bei so Krebserkrankungen etc., wo Menschen, wo es nur noch um Verlängerung von Leben geht. Ja. Da ist es halt super wichtig, finde ich, Augenmaß zu haben und zu sagen, was macht Sinn. Also mein Opa zum Beispiel hatte Asbestose so und der konnte aber bis auf, dass er Probleme
im Atmen
hatte, der hatte Asbest in der Lunge von seiner Arbeit als Chemiker. Oh, er hat in den 50er Jahren mit Asbest gearbeitet, als man nicht wusste, dass es giftig ist. Und er hat halt offen damit gearbeitet. So, ne? Also es war einfach in offenen Schalen, er hat das eingeatmet.
Nein,
und der hatte halt super Probleme mit dem Atmen. Aber alles andere, der hatte keine Schmerzen, der hatte, also bis ganz am Ende seines Lebens. Aber davor konnte man halt mit Maßnahmen die Lunge stabilisieren etc., Wasser abpumpen einmal im Monat und so, konnte der ganz normal leben für 2-3 Jahre. Und da macht so eine Maßnahme Sinn. Denn der konnte weiter seine Tanzgruppe machen und sich mit seinen Freunden treffen und seine ganzen Klamotten machen, so bis es nicht mehr ging. Aber da machte es Sinn, das Leben in Anführungszeichen durch Maßnahmen zu verlängern. Bei meiner Mutter oder auch bei deinem Vater zu diesem Zeitpunkt halt gar nicht mehr. Und dann brauchst du einen Arzt,
Der
dir hilft, diese Entscheidung zu treffen. Das kann man doch von Angehörigen gar nicht erwarten.
Ja, mein Vater hat es nämlich auch gesagt. Der hat gesagt, mein Sohn, ich will das nicht. Und das fand ich halt krass, weißt du?
Aber das ist nicht die Aufgabe deines Vaters eigentlich.
Absolut, der hat gesagt, ich will ja nicht mit 10 Schläuchen, so wie der Mann, und dann sagen, mir geht's dann 3 Wochen besser. So, weißt du, ich glaube halt, diese Entscheidung ist halt natürlich hardcore, Digga. Weißt du, also, verstehst du? Du weißt, dass du stirbst. Und dann, dass man dir sagt, hey, du könntest aber noch. Das ist echt heftig, Alter. Also, oh Mann, wenn ich so zurückdenke, war das wirklich eine krasse Zeit. Für dich als auch für mich.
Schräg, dass wir das beide relativ parallel erlebt haben, ne?
Ja, wirklich. Du hast ja vor mir erlebt.
Ja, ungefähr ein Jahr.
Und du hattest mir auch schon zuvor erzählt. Und ich habe gedacht, dadurch verstehe ich das. Aber wenn man selber in so einer Situation ist, Digga, dann kannst du 10.000 Bücher gelesen haben. Aber wie jeder Mensch ist da, reagiert er anders. Das
definitiv.
Ist unglaublich, ja. Das ist unglaublich. Und nochmal eine wichtige Sache. Ich glaube, eine psychologische Betreuung in dieser Zeit, also wenn ihr sowas durchmacht, meine Empfehlung, wirklich auch in der Zeit, in der man weiß, dass es jemand hat, wäre das meine Empfehlung, auch zeitgleich für sich selber in die Psychotherapie zu gehen.
Definitiv. Bro,
weil bei
definitiv.
Mir, ey,
aber
Digga,
auch ein Luxus, auch ein Luxusfaktor, ne?
Natürlich, also. Braucht man gar nicht reden. Natürlich ein Luxus, aber bei mir hat sich das so angestaut, alles, bei mir ist ja dann komplett explodiert danach. Obwohl ich ja gedacht habe, in Anführungsstrichen, ich weiß, wie ich mich fühle, ich bin reflektiert, ich kann das alles zuordnen. Weißt du, ich stehe über dem, Digga, ein Scheiß, Alter. Ein Scheiß. Also, das war einer der hilflosesten Momente meines Lebens. Wirklich. Wo du denkst, ich bin ein Stück Scheiße. Ich kann nichts, ich weiß nicht, wo ich bin. Richtig in einem Loch war ich damals. Und dann musst du halt noch auf die Bühne.
Das
ist halt krass. Ja, und dann gehst du auf die Bühne. Ey, was geht ab, Alter? Alles cool.
Aber komischerweise, ähnlich, glaube ich, bei dir, wir haben ja auch privat auch drüber gesprochen, ähnliche Erfahrung wie bei mir, die Bühne hat nicht geschadet in dem Moment.
Es war kurze Pause.
Ja.
Das war diese kurze Pause, die du hattest, so eine kurze Therapiepause. 2,5 Stunden und du hast alles irgendwie vergessen. Genau. Hattest du das aber auch, nochmal ganz kurz, manchmal, wenn man einen Satz in der Show gesagt hat und dann war mittendrin nochmal auf einmal... hat man sich dran erinnert. Aber du hast trotzdem weiter funktioniert.
Ja, also in der Show hat mich das nie befallen. Aber weil die Show so, weil das so in einem, als wenn dein Gehirn auf einmal in einen ganz anderen Modus geht, ne, wenn du die Show spielst. So. Ich habe gestern Abend auch gespielt und ich habe eine Sekunde vorher noch irgendwas gelesen und gehe auf die Bühne und es ist, als wenn mein Gehirn umschaltet einfach so, als wenn du den Sender umschalten würdest. Und deswegen, aber trotzdem natürlich. Wenn ich dann in meiner Heimatstadt gespielt habe, ne, ein Jahr oder so, nachdem meine Mutter gestorben ist, und da sitzen die ganzen Nachbarn, da sitzen die ganzen Freunde meiner Eltern, die dann alle stolz sind, dass der Junge, keine Ahnung, ne, also der, teilweise sind das ja auch meine Lehrer gewesen, gleichzeitig Freunde meiner Eltern und Lehrer. Dann sitzen die in den ersten Reihen und dann kommen die danach noch und sagen, krass, dass du das hier wieder so toll machst oder so, oder auch während meine Mutter krank war. Schon Packung, ne? Schon Packung.
Ja, das ist schon Packung, Alter. Ja, bei mir war es halt so, weil ich noch Stellen hatte mit meinem Papa in der Show. weißt du, und ich weiß, ey, der hat heute gerade Chemo gehabt. Ja, und dann erzählst du das so. Und dann kommt es halt so mittendrin, weil du erzählst ja über ihn. Und dann ist dieses, ich habe alles hinter mir gelassen, ich gehe auf die Bühne, auf einmal wieder so präsent und du funktionierst aber trotzdem weiter. Du erzählst den Gag und die Leute lachen, aber in dir drin sitzt nochmal ein Özcan, der traurig ist. Aber außen drin ist ein Özcan, der alles hinter sich lässt und weitermacht. Das ist so ein krasses, so eine krasse Situation.
Das gilt aber auch für jede Kassenkraft im Aldi und für jeden LKW-Fahrer und für jeden Architekten, der eine schwierige Situation hat. Der einzige Unterschied zu deren Job, zu unserem Job ist, wenn du im Büro arbeitest oder so, kannst du mal 5 Minuten dich umdrehen und kannst du da mal kurz rausgehen und das können wir nicht. Mhm. So, ne? Ja. Du kannst nicht während der Performance sagen, ich muss jetzt mal 5 Minuten du rausgehen. Mhm. Aber in allen anderen Jobs kannst du sagen, ich kann gerade mal nicht, ich brauche mal 5 Minuten. Und das ist das, was unser Job uns nicht bietet. Dafür hat er aber auch genug Vorteile, das wollen wir jetzt mal nicht vergessen.
Also, ja, Mann, zum Beispiel, dass wir jetzt schon 1 Stunde und 30 Minuten aufgenommen haben, was.
Ja, wir haben
das ist unser Rekord, Alter.
Das ist eine XXL-Folge heute geworden, ich weiß auch nicht. Und dann auch noch eine schwere Folge. Ich hoffe, dass ihr sie trotzdem genossen habt. Also genossen ist ein doofer Begriff, dass ihr was mitgenommen habt aus der Folge. Ja. Willst du noch mal irgendwas über mein Arschloch sagen, damit wir das nicht ausgelassen haben?
Ja, heute? Also ich kann euch allen nur empfehlen, ihr geht auf www.bastisarschloch.de.
Boah, wehe, wenn du eine Digga. Seite bastisarschloch.de machst, die auf meine Seite
verlinkt. Nee, muss ich .com machen. Also arschloch.de wird nicht klappen, aber bastisarschloch.com und dann einfach so eine Rosette. Weißt du, und wenn man dann mit der Maus drüber geht, dann zuckt das Arschloch immer so.
Das ist toll, das ist eine sehr gute Idee von dir. Jahrelang gab es www.sackhaar.de. Wenn man da draufgegangen ist, gab es einfach ein einzelnes Sackhaar geformt zu einem Notenschlüssel. Da war ich bestimmt 50 Mal drauf, um Leuten zu zeigen, dass das wirklich gibt. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Das könnt ihr jetzt feststellen. Ihr könnt euch jetzt hinsetzen, nachdem ihr die Tickets für unsere Shows gekauft habt und geht auf sackhaar.de. Und danach setzt sich der Ötze hin, nimmt sich mal 1/2 Stunde Zeit an und macht bastisarschloch.com. Ja, wir wünschen euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir hoffen, dass ihr die Folge, dass ihr Spaß hattet. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und Bratwurst und Baklava ist...
out.
Richtig.
Nein, wir sind in, aber jetzt sind wir raus. Tschüss.
Genau.